Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Mit mir, dem Phil von The Hopmeeple und
Bastian von Fenris Board Games.
Und wir haben wieder einen Gast bei uns und das ist der
Frederik vom Boardcast. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, wir haben heute auch ein ganz, ganz tolles Thema und zwar Flops. Die Flops des Jahres zumindest mal. Kleiner Disclaimer, es gibt keine schlechten Spiele oder so sehr wenige. Ich glaube, die Spiele, über die wir heute reden, die haben auch eine große Fangemeinde hier und da. Es ist aber einfach unsere, sagen wir mal, recht subjektive, teilweise objektive Meinung zu den Spielen entsprechend. Seht's uns nach.
Ich bin ja schon sehr gespannt, warum ihr mich ausgerechnet zum Thema Flops eingeladen habt.
Jetzt kennen mich vielleicht Phils Idee, nein, Quatsch.
Jetzt kennen mich ja vielleicht nicht alle eure Hörerinnen und Hörer und denken dann, was ist das für ein Mecker-Onkel, den sie da geholt haben, ja.
Naja, sie kennen ja auch uns zwei als Mecker-Onkel, also wir sind so ein bisschen die zwei Alten der Muppets-Show, haben uns den dritten eingeladen.
Sehr gut.
Genau, bevor wir jetzt aber gleich reinstarten, würden wir einfach mal wieder mit der Brettrunde starten. Wir stellen dir ein paar Fragen und bitten dich da relativ schnell drauf zu antworten, dass man dich so ein bisschen einkategorisieren können. Und würden gleich anfangen. Was ist dein aktuelles Lieblingsspiel?
Zug um Zug, Legenden des Westens, das Legacy.
Mhm. Hast du denn nachts schon mal von einem Spiel geträumt?
Regelmäßig. Oft, vor allem, wenn ich bei einem Strategiespiel verloren habe oder bei einem Social-Deduction-Spiel jemandem auf den Leim gegangen bin, dann beschäftigt mich das tatsächlich noch länger.
Also eher so ein Albtraum.
Blood on the Clock Tower und dann geht's noch die halbe Nacht. Mensch, hätte ich es nicht daran merken müssen oder an diesem oder jenem. Das passiert gelegentlich doch.
Ja, sehr schön. Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Oh, ich wäre wahrscheinlich gerne ein edler Ritter bei einem schönen Worker-Placement-Spiel, der dann irgendwie Boni bekommt, Ressourcen verwenden darf, die ihm vorher fleißige Arbeiter gebracht haben und die er dann ausgeben darf, um sich Schwerter und Rüstungen zu schmieden, um dann in irgendwelche Dungeon zu ziehen oder sowas. Das wird mir gut gefallen.
Ein sehr romantisches Bild. Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Oh, ich würde tatsächlich gerne mal mit Robert Habeck Emission spielen oder Emission. Das würde mir gut gefallen. Erstens mal halte ich von dem sehr viel politisch, kann ich direkt mal sagen, und glaube, man muss nicht immer diese Perspektive oder Position teilen, aber ich glaube, dass der eben auch von Umweltpolitik eine ganze Menge versteht und würde gerne mal wissen, wie er auf diese Frage der Verantwortung der einzelnen Staaten und das Zusammenwirken, was ja in dem Spiel ganz gut abgebildet wird, wie er das einschätzt, wie er das sieht und auch, ob er das Spiel für realistisch hält. Und ja, da hätte ich irgendwie Freude dran. Mhm.
Dann müsste man auch das Spiel Kyoto noch als Absacker dann.
Kleiner Absacker.
Dann, größtes No-Go am Spieltisch.
Fettige Chips, die man, nachdem man die gegessen hat, dann irgendwelche Karten anfasst. Da würde ich dann vorher mich freuen, wenn jemand sich die Hände abwischt. Und was ich auch nicht mag, sind Leute, die aus jedem Zug eine Wissenschaft machen. Ich bin eher ein Bauchspieler, ich denke schon auch mal nach, aber es gibt auch Leute, die grübeln sich da halb tot, obwohl sie schon 30 Punkte Vorsprung haben. Das nervt mich dann auch immer so ein bisschen.
Das letzte Mühe muss noch ausgedrückt werden. Ja. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Unbedingt. Reichlich.
Süß oder salzig?
In letzter Zeit gerne Gemüse, aber tendenziell bin ich ein Typ, der sagt, Gummibärchen am Spieltisch finde ich super. Ich mag auch gerne Nüsschen und Chips und Salzstangen, alles super. Und versuche jetzt eher auch mal Gurkenscheiben und Tomaten auf den Tisch zu bringen, was ja genauso gut geht und ein Ticken gesünder ist. Ich spiele ja genauso wie ihr wahrscheinlich sehr viel und wenn ich da immer Gummibärchen esse, dann ist das die falsche Richtung.
I can relate. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Wow, geile Frage. Dann wäre das vermutlich, das hat der Olli schon gesagt in der letzten Folge, sich die Regeln reinzubeamen, das möchte ich nicht wiederholen.
Das ist der All-Time-Favorite.
Ja, das ist auch eine super. Nee, ich würde wahrscheinlich als Brettspiel Superkraft sagen, wenn mir die Welt gefällt und mir gefallen oft Welten sehr gut, dann würde ich mich gerne als realer Protagonist in dieses Spiel hineinbeamen, um noch tiefer einzusteigen, um dann sozusagen reinzuzoomen in die Brettspielwelt, um ein Teil dieser Welt zu sein und dann aber auch wieder rauszoomen zu können. Das würde mir gut gefallen.
Sehr cool. Dein Lieblingsthema bei Brettspielen?
Ich bin ein großer Fan von, also ich mag Mittelalter-Thema tatsächlich. Es ist so ausgelutscht, wie es sein mag. Ich bin aber ein großer Fan davon. Und ich bin auch ein großer Fan von Klöster. Also Klosterthema finde ich mega. Und Jahrmarkt, das sind so meine drei Favorites.
Deine Spielerfarbe?
Grün.
Würfel oder Karten?
Sehr gut.
Karten.
Sehr schön.
Sehr sympathisch.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich spiele mit der Spielerfarbe. Ich spiele auch meistens grün oder schwarz. Daher kann ich das absolut nachvollziehen. Und das Lieblingsthema auch. Also ich suche momentan sogar alte Mittelalterspiele. Ich habe mir letztens, vielleicht kennst du das, Domus Domini besorgt. Hab's jetzt auch mal einmal schon gespielt, muss noch ein zweites Mal spielen. Ist leider nicht das, was ich erwartete, aber das ist für einen anderen Podcast.
Dann machen wir mal einen schönen Mittelalterabend.
Ja. Genau, das wäre schön, das wäre schön. Nee, sehr cool. Dann beenden wir die Brettrunde. Vielen Dank. Und würden doch gleich mal in die Thematik starten. Flop des Jahres. Wir nehmen es jetzt vielleicht nicht ganz genau, ob das ein jetzt Spiel ist, was 2023 oder Anfang 2024 rausgekommen ist. Es kann auch etwas, sagen wir mal, älter sein. Ich würde jetzt nur sagen, dass es dann etwas ist, was wir innerhalb der letzten Monate oder letzten Jahres gespielt haben und wo wir halt sagen, dass unsere, in Anführungszeichen, schlechteste Erfahrung beziehungsweise das schlechteste Spiel war, das wir jetzt in dieser letzten Zeit erlebt haben. Und würde doch gleich sagen, unseren Gast in den Vortritt lassen und dich einfach bitten, Frederik, über dein erstes Spiel zu sprechen.
Ja, mache ich gerne. Vielen Dank. Also ich muss vorausschicken, ich habe vor kurzem in meinem Podcast Broadcast eine Flop 10 veröffentlicht. Und ich habe mir jetzt überlegt, für diese Folge, dass ich drei Titel nehme, die sehr unterschiedlich sind. Und die bei dem einen finde ich es redaktionell ein wahnsinnig schlecht gemachtes Spiel, was auch einfach keinen Spaß macht. Bei dem zweiten hatte ich eine sehr enttäuschte Erwartung und bei dem dritten bin ich ein großer Fan des Vorgängers und umso enttäuschter war ich dann von Teil 2 dieser Serie und möchte vielleicht mal genau mit dem anfangen, denn das Spiel des Jahres 2023 ist ja Dorfromantik, das wissen wahrscheinlich die meisten und ich bin ein großer Dorfromantik-Fan und habe dann in diesem Jahr mich sehr gefreut auf Dorfromantik, das Duell. Und dieses Spiel hat mich doch wahnsinnig enttäuscht, weil es alles das, was Dorfromantik großartig gemacht hat, jetzt plötzlich gekillt hat. Also bei Dorfromantik haben wir kooperativ gespielt, wir haben diskutiert, wir haben immer mal wieder Entscheidungen getroffen, wo legen wir denn welches Plättchen hin. Wir konnten es auch solo spielen. Ich habe Dorfromantik eben auch gerne mal alleine gespielt an einem ruhigen Abend und konnte dem total viel abgewinnen, Punkte zu sammeln, nach vorne zu kommen und dann natürlich über das Punktesammeln auch in dieser Punkteleiste, in dieser Legendenleiste nach vorne zu kommen und mir dann nach und nach auch Boxen zu öffnen mit zusätzlichem Material, zusätzlichen Aufgaben. Da waren schöne Überraschungen drin. Das wurde immer anspruchsvoller, es wurde immer kniffliger. Und das waren alles Elemente, die mir wahnsinnig gut gefallen haben an Dorfromantik. Und deswegen habe ich mich total gefreut auf Dorfromantik, das Duell. Und ich kann hier auch vorausschicken, ich habe am 1. April eine Folge veröffentlicht, wo ich gemeinsam mit dem Manu Fritsch 6 fiktive Titel rezensiert habe und habe da auch 2 Dorfromantik-Iterationen mir ausgedacht, die wir fiktiv rezensiert haben. Und alles das, was ich da erzählt habe, hat mir im Prinzip besser gefallen als das, was ich bei Dorfromantik das Duell vorgefunden habe. Denn dort möchte ich ja mehr Punkte sammeln als mein Gegenüber. Ich mache aber genau das Gleiche wie bei Dorfromantik vorher, nur dass ich ein Plättchen aufdecke und mein Gegenüber deckt auch ein Plättchen auf. Und muss dieses Plättchen aber erstmal aus einem Stapel von, ich glaube, 40 Plättchen oder so heraussuchen. Und dadurch, dass die nicht nummeriert sind, dauert das ewig. Und da musst du manchmal, weil die ja manchmal auch recht ähnlich aussehen, ewig lang vergleichen, welches Plättchen ist das jetzt und ist das das Richtige und wo legen wir das hin? Und dann legen wir da unsere Plättchen hin und eigentlich baut jeder für sich ein eigenes Dorf auf mit den gleichen Plättchen. Und dann wird hinterher nur geschaut, wer hat das denn jetzt besser gemacht? Dann gibt es so 1-2 Module da drin, die aber auch irgendwie das Spiel jetzt nicht wesentlich interessanter machen. Und ich habe da 3 Dinge zu kritisieren. Das erste, was ich eben schon sagte, dass eigentlich alle diese Elemente rausgenommen sind, die Dorfromantik großartig gemacht hat. Es gibt jetzt nicht mehr diesen Legendenbaum und diese Punkteleiste, auf der ich dann langwandern kann. Es gibt nicht mehr diese Boxen, die vorher drin waren und das Spiel dann interessanter gemacht haben. Also das fehlt alles. Das zweite, was mich total stört, ist, es findet überhaupt keine Kommunikation mit meinem Gegenüber statt. Also ich mache einfach so mein Ding und mein Gegenüber macht auch sein oder ihr Ding. und hinterher vergleichen wir, wer mehr Punkte hat. Also es ist ein vollkommen unkommunikatives Spiel. Das Einzige, was passiert ist, guck mal, ich habe dieses Plättchen, such das mal raus. Und dann wird gewühlt und gekramt und gedingt. So, und dann wartet man eigentlich die ganze Zeit, bis das Plättchen gefunden ist. Dann legen beide das in, dann wird das nächste Teil rausgesucht. Also es hat unheimlich viel Downtime und Wartezeit, in der nichts passiert, außer das Plättchen gezogen werden. Und das Dritte, was mich an diesem Spiel tatsächlich nervt, ist, dass es mich überhaupt nicht interessiert, was mein Gegenüber macht. Und gleichzeitig nimmt es wahnsinnig viel Platz weg auf dem Tisch. Also wir bauen eigentlich zweimal ein großes Dorf auf und wissen nicht so richtig, wohin damit, und sitzen dann, wenn du Pech hast, an einem großen Tisch an zwei Enden wie Weiland, Putin und Scholz und haben dann viel Platz zwischen uns, um da unser Dorf aufzubauen. Und das finde ich vom kompletten Spielkonzept, von der kompletten Anlage eine deutliche Verschlechterung zu dem, was ich vorher bei Dorfromantik so geliebt habe. Und deswegen ist das leider einer meiner Flops. Und ich freue mich jetzt, in Essen gibt's ja die Sakura Standalone für Dorfromantik, also eine Japan-Variante. Und da hoffe ich mir doch noch ein paar Elemente, wie ich sie im ersten Dorfromantik sehr geliebt habe. Und deswegen ist das Duell bei mir in diesem Jahr auf der Flop-Liste. Wie ist es bei euch? Habt ihr es auch gespielt und wie hat es euch gefallen?
Ja, ich habe es auch gespielt. Und also ich habe es meiner Frau zu Weihnachten geschenkt, weil sie wollte es unbedingt haben. Und ja, also ich bin auch vorweg schon mal, habe Dorfromantik auch sehr gerne gespielt. Und ich bin eigentlich nicht so der Freund von kooperativen Spielen. Wer mich kennt, weiß das auch.
Ne, Phil? Ja, ich meine, du hast es schon zwei, dreimal erwähnt. Ja.
Aber das Spiel war eigentlich immer so schön gemütlich. Also es war einfach ein schönes, gemütliches Spiel, wo man versuchte halt die Punkte weiter hochzujagen, so wie du auch sagtest. Und dann halt neue Sachen freizuschalten, das fand ich auch sehr cool. Und dann habe ich mir halt auch viel erwartet bei Dorfromantik, das Duell irgendwie, dass da dann irgendwie ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Und ja, weiß ich nicht, ich war sehr enttäuscht nach der ersten Partie, muss ich sagen. Und ja, meine Frau auch. Also es kam bei uns beiden nicht an und es ist auch auf den Auszugsstapel sofort gekommen. Ich fand es ist nicht wirklich daran gekommen. Es war irgendwie für mich das Gefühl, die Cash-Cow melken und mehr nicht. Ich meine, das wird jetzt auch mit dem anderen natürlich auch gemacht, aber ja, Japan-Setting und so bin ich natürlich auch dabei. Also das ist jetzt für mich dann auch ganz cool.
Wenn ich was Tolles bekomme, dann füttere ich die Cash-Cow auch gerne. Ne? Dominion-Erweiterungen, die kaufe ich mir auch alle noch. Oder bei Zug um Zug bin ich auch oft mit dabei. Mhm. Und ich finde es total toll, wenn ein Spielprinzip, also wenn man dem Kunden etwas gibt, was er vielleicht erwartet. Ich bin auch bei jedem neuen Exit irgendwie noch gerne dabei oder so, wenn wir stark nachgelassen haben. Oder bei Unlock oder so. Ne? Also da kannst du meinetwegen eine Cash-Cow kannst du gerne melken. Wenn was gut funktioniert, bin ich gerne auch Kunde und Konsument. Aber bei dem Spiel war ich doch wirklich sehr schwer enttäuscht.
Ja, ich glaube, es war die Enttäuschung, warum es dann noch schwerer fiel, das Ganze. Also ich glaube,
Es gab ja auch keine Konfrontation. Also ich hatte eher gedacht, ich hätte vielleicht ein Plättchen, nicht, mit dem ich dir irgendwie ein Haus niederbrennen kann. Okay, so das vielleicht nicht, aber irgendwie wieder was einreißen kann oder wirklich aktiv gegen dich was machen kann oder so.
Nö, ja, und dass immer alle dieselben Plättchen legen mussten. Der eine hatte ja die Nummer, das wurde vor dich gelegt, so, und der andere musste halt das Plättchen auch nehmen. Es wurde nicht irgendwie, es gab keine Variation. Es sah eh am Ende, der eine hätte es nachbauen können, was du baust. Also im Grunde genommen, das fand ich irgendwie sehr belanglos, sagen wir
es mal so. Das war auch der ganze Grund, warum ich es mir nicht besorgt hatte. Weil, also, wenn man weiß, woher Dorfromantik kommt, das kam ja ursprünglich aus diesem PC-Spiel, was ja eigentlich schon ein Solitärspiel war, wurde dann zu einem besseren entwickelt, weil du es dann kooperativ spielen konntest. Und ich bin auch kein großer Fan von kooperativ, aber das war echt schön, weil es halt ja diesen Legacy-Anteil noch gab. Du hast ja immer weiter etwas entdeckt und dazu bekommen. Es ging halt immer größer und weiter. Und die Duell-Version, als ich das gesehen hatte und gelesen hatte, habe ich gesagt, eigentlich ist es ein Rückschritt und warum brauche ich das? Dann könnte ich genauso dieselbe Partie am PC spielen und dann, da brauche ich nicht im selben Raum zu stehen. Ja? Da kann ich auch ein Highscore-Ranking machen und gucken, wer hat es denn am besten geschafft oder wie auch immer. Und deswegen war es für mich so, das ist nichts für mich. Deswegen habe ich es auch komplett gelassen an der Stelle.
Hast du nicht allzu viel verpasst, ja. Was wirklich schade ist, aber jetzt glaube ich auch, dass das war so ein Schnellschuss. Ich habe mit dem Michael Palm mal gesprochen, der sagte, naja, es gibt ja ganz oft Leute, die beim Dorfromantik dann bei der kooperativen Variante sagen, ja, ich hätte das Plättchen dahin gelegt, dann kriege ich mehr Punkte und das Duell soll halt abbilden, dass diese ganzen Besserwisser dann hinterher sagen können, du kannst mit dem gleichen Material jetzt mal endlich zeigen, wie viel besser du dein Dorf da zusammenpuzzelst und so. Ja, klar, würde ich auch sagen, wenn ich der Autor wäre. aber aus Kundensicht, ich hätte mir auch einfach ein Dorfromantik oder zwei Dorfromantik kaufen können und wir hätten einfach jeder parallel puzzeln können und gucken, wer mehr Punkte macht. Also ja, mich hat es nicht überzeugt, deswegen Dorfromantik das Duell deutlich auf der Flopliste bei mir.
Am Ende des Tages haben die meisten Kunden dann trotzdem zwei Dorfromantik gekauft.
Ja, wir können es ja nochmal ergänzen. Es ist von Michael Palm und Lukas Zach und es ist erschienen bei Pegasus Spiele.
Sehr schön. Da haben wir uns den ersten Flop schon. Basti, magst du gleich weitermachen?
Ja, ich soll weitermachen. Ja, Moment. Also, welches nehme ich denn mal? Ja, ich glaube, dann würde ich bei meinem Spiel, doch, das hat mich relativ enttäuscht, doch, Tucana Builders, das, was bei Pegasus erschienen ist, Aporta Games, ist der Nachfolger von Trails of Tucana, dem, was ja sehr in der Pandemiezeit gehypt wurde, das Spiel, dieses Roll and Ride, oder Flip and Ride ist es ja, ja, wo wir, ja, unsere Plättchen aufdecken und dementsprechend, oder jetzt, hier sind es Plättchen, genau, bei dem Tucana Builders. Sonst waren es ja Karten, die wurden umgedreht, dann hatten wir ein Areal, wo wir halt unsere Wege einzeichnen konnten und dadurch Verbindungen schaffen konnten zwischen zwei Buchstaben, also A mit A, B mit B und C mit C und sowas. Dadurch haben wir dann Punkte gemacht durch diese Wege und noch konntest noch Bonis freischalten durch verschiedene Tiere. So, was mal, da habe ich mir dann natürlich dann erhofft, ja gut, jetzt gibt's eine Brettvariante davon, dann wird das bestimmt richtig cool mit Plättchen drauflegen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur, ja, du machst fast dasselbe. Also es ist nur auf, es ist eigentlich andersrum. Also sonst gibt es ja oft, dass du ein Hauptspiel hast und du machst daraus ein Roll and Ride oder ein Flip and Ride. So, fertig. Damit du es halt auch unterwegs spielen kannst. Hier war es vorher ein Flip and Ride und jetzt hast du urplötzlich ein Brettspiel daraus gemacht. Im Grunde genommen ist es nichts anderes. Und es ist sogar noch schlimmer geworden, dadurch, dass die Glücksvariante da noch viel höher ist, weil du ja jetzt nicht nur das Areal vorgegeben bekommst, das war ja vorher auch. Wo kannst du es einzeichnen? Dann hat es aber wenigstens noch den taktischen Moment, dass du kannst es da oder dahin einzeichnen. Jetzt musst du aus der Mitte auch noch Plättchen umdrehen. Diese Plättchen müssen natürlich dann irgendwie auch noch passen und du musst sie irgendwo hinlegen können. Und wenn es ganz schlecht für dich läuft, dann baust du nur Kreisverkehr und du kommst nirgendwo ans Ziel oder wohin möchtest und hast am Ende wirklich ins Klo gegriffen, so, ja, mal ganz salopp gesagt. Und ja, das hat mir überhaupt nicht zugesagt und ist dadurch bei mir leider definitiv auf der Flop berechtigt gelandet. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob es das gebraucht hätte.
Aber da muss ich auch sagen, also für mich, ich habe es nicht gespielt. Ist genau dasselbe Thema wie jetzt auch bei dem Duellspiel vorhin. Es ist es steht für mich exemplarisch dafür, dass man also einfach das weiterentwickeln möchte, beziehungsweise ein dasselbe Spielkonzept klont in etwas Größeres oder Kleines. Also es ist ja wurscht, in welche Richtung. Mhm. Aber da ist kein großer Zugewinn. Ich meine, ich hatte das ja auch mal mit Grand Austria Hotel, bin ein ganz großer Fan von. Und dann gab es diese Hochsaison-Version, Roll and Ride. Die ist nicht schlecht, die machen nichts großartig falsch etc. Aber es macht auch nichts Neues. Und das ist halt aber momentan so ein Trend, der sich durchzieht. Und ich finde nicht, dass wir hier an Qualität gewinnen. Und das ist das, was mir so ein bisschen missfällt an diesem gesamthaften Trend. Und ich hätte jetzt kein ad hoc kein Beispiel parat, wo es wirklich gut geklappt hatte.
Ja. Ich hätte vielleicht eines haben können, ich habe es aber nicht gespielt, weil ich auf der BerlinCon abends zu müde war, sonst hätte ich es mitgespielt. Ich bin großer Fan von Dinosaur Island und jetzt gibt es ja das Dinosaur Island Raw and Ride.
Das habe ich gespielt, das liebe ich.
Und also genau, ich hätte. Ne, und das könnte, glaube ich, könnte ein Gegenbeispiel sein zu deiner These eben, Phil, aber ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, dass es sehr viele Spiele gibt, deren Sequel dann schwächer ausfällt als das Original. Bei Tucana Builders kann ich nicht mitreden, habe ich nicht gespielt, in der Tat. Da kann ich kein Urteil abgeben. Ich habe aber viel Schlechtes gehört und es deswegen ja.
Kann man zumindest nachvollziehen. Vielleicht. Ja, was kam denn da Neues dazu? Sprich, stimmt, du hattest halt dann farbige so Tierchen, also sprich ein Puma, der gelb war, und den musstest du halt mit gelben Hütten verbinden. Und alle gelben Pumas, die dann auch mit der Hütte verbunden sind, die haben dir dann halt Punkte gebracht. Hast du das aber nicht geschafft, dann hast du halt gar nichts bekommen. Und das war halt schwierig durch diesen, ja, durch die Plättchen, die du gezogen hast. Und wenn die halt ungünstig kamen, ja, wie gesagt, also für mich ein Spiel, was es nicht wirklich gebraucht hätte, muss ich sagen. Das, ja, das sage ich selten bei Spielen, dass es die gar nicht gebraucht hätte, aber da, ja, hat es mich auch nachhaltig enttäuscht, weil ich halt Trails of Tucana halt wirklich gerne gespielt habe.
Deswegen. Und ich mag ja auch so die Designer, ne? Christian Amundsen, ja. Ostby und den Eilif Svensson. Die machen ja eigentlich auch echt coole Spiele. Aber ja, es ist halt einfach alter Wein in neuen Schläuchen. Ja. Der Schlauch ist anders. Der Schlauch ist einfach anders.
Ja, guck, damit habe ich dann meins schon durch, weil mehr gibt's da, glaube ich, nichts zu sagen.
Nee, sehr gut. Dann würde ich mal weitermachen. Ich würde gern gleich mit Distilled anfangen.
Der kriegst einen Feind. Hat der Olli, der liebt das Spiel.
Und ich kann auch nachvollziehen, warum man das mag. Also es ist echt ein echt cooles Spiel. Also worum geht's? Wir haben alle unsere Schnapsbrennerei und also individuelle Startmöglichkeiten beziehungsweise Brennereien, individuelle Brennereien. Und wir werden hier nichts anderes versuchen, als den besten Schnaps und der erfolgreichste Schnapsbrenner zu sein. Und das System ist sehr thematisch, ist sehr, sehr stark kartengetrieben. Wir kaufen uns da verschiedene Utensilien, um besseren Schnaps zu brennen. Wir nehmen uns verschiedene neue Bedienstete, die uns auch da nochmal helfen, besser zu punkten etc. Und das macht echt Spaß. Es hat mir auch Spaß gemacht. Einfach und hier, thematische Karte da. Und jetzt nehme ich mir noch diese Ingredienz und jetzt nehme ich mir noch diese Totenkopfflasche für meinen Rum, den ich jetzt gleich machen möchte. Und dann kommt diese ganz, ganz eklige Phase in dem Gesamtspiel, wo du einfach deine Karten nimmst und so mischst. Also diese ganze strategische Geschichte, die ich davor gemacht habe, also welche Karten nehme ich, um etwas zu produzieren, endet darin, dass ich einfach Karten mische und dann hoffen kann, dass das passt, was ich dann rausziehe. Du nimmst auch gar nicht so viel raus. Also man könnte schon ein bisschen was beeinflussen, dass man das Glück so, dass das Glück dann doch auf der einen Seite ist. Aber ich fand das so schwierig bei diesem Gesamtspiel, das eigentlich total thematisch ist, was aber am Ende des Tages reines Glücksspiel ist, was rauskommt und ist eigentlich total oder fast irrelevant ist, wie ich etwas tue, weil wenn ich einfach kein Glück habe mit meinen Karten oder das, was ich am Ende des Tages ziehe, habe ich keinen Einfluss darauf, ob ich es gewinne oder nicht. Das ist jetzt sehr drastisch an der Stelle, aber das war mir wirklich ein sprichwörtlicher Dorn im Auge. Und das hat mir dieses Spiel kaputt gemacht. Und ich bin jetzt, das ist ja rausgekommen bei Paverson Games. Das war auch das erste Spiel von denen. Und die haben jetzt ja auch gerade den Kickstarter. Und als ich diese Liste vorbereitet habe und mir überlegt habe, welche Spiele könnte ich denn da auf die Liste nehmen, ist mir nur das tatsächlich eingefallen, weil jetzt gerade der Kickstarter draußen ist und ich mich frage so, ist das jetzt das bessere Spiel? Aber Distilled ist bei mir, ich habe es zweimal gespielt und es musste sofort weg. Es war zweimal für mich ein unheimlich schlimmes Erlebnis. Habt ihr es gespielt?
Ja, ich habe es gespielt. Magst du zuerst, Bastian?
Ich habe es gar nicht gespielt, deswegen kann ich nicht dazu viel zu sagen. Also ich war bei Giant Rock ist es rausgekommen.
Genau,
im Deutschen. Und ich hatte es auf den B-Rex-Tagen letztes Jahr gesehen nur und konnte es aber nicht spielen. Deswegen kann ich dafür hinzu nichts zu sagen. Das Thema an sich fand ich ja recht interessant, muss ich sagen. Aber ich habe nur Olli darüber reden hören, dass er es sehr cool fand. Deswegen kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen. Dann wär's eher du dran.
Ja, also ich kann ein bisschen was dazu sagen. Es ist bei mir schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Ich habe es auch noch. Und ich habe eine gute Handvoll Partien davon gespielt. Und die haben mir auch alle Spaß gemacht. Ich finde, es ist kein Spiel, was so viel anders macht als andere Tableaubilder oder so. Ne? Also du hast ja, möchtest deine Distillerie aufbauen. Du hast natürlich deine Handkarten, die du hast und baust dir damit natürlich irgendwie deine Ansätze für die ganzen Liköre und Schnäpse und Whisky und Rum und keine Ahnung, was du da hast. Hast du so eine Marktsituation, wo du dann deine Ressourcen einkaufst und dann hinterher deine Alkoholiker wieder verkaufen kannst und so. Und ich finde es tatsächlich sehr thematisch und ich finde auch dieses Glückselement, was du angesprochen hast, sehr thematisch, weil du kannst ja deine Ansätze für die Whiskys oder Rums oder was auch immer länger liegen lassen und dann kommen da noch weitere Elemente mit dazu und diese Elemente sind dann sowas wie Aromen oder Duftstoffe oder sowas und das kann halt von Vanille über Rose bis hin zu altem Turnschuh oder klebriges Pflaster alles sein. Und ich finde das sehr thematisch. Ich habe mich mal mit einem Freund von mir unterhalten, der Winzer ist. Und das Prinzip ist, natürlich werden Whiskys anders hergestellt als ein Wein, da sind wir uns ja einig. Aber trotzdem ist das Prinzip ähnlich, weil der sagt, naja, es hängt natürlich sehr stark davon ab, wie fällt die Traube aus, wie war das Wetter, wie viel Sonne hat die Traube abbekommen, wird es ein süßerer oder ein saurerer Wein. Und dann kann dir natürlich sowas auch mit ein bisschen Erfahrung trotzdem immer irgendwie noch kippen oder misslingen oder da kommt irgendwie so eine Note, so eine Geschmacksnote rein, je nachdem, wo und wie du den lagerst und so. Und so eine Weinproduktion oder auch so eine Produktion von Getränken ist immer bis zu einem gewissen Grad auch der Natur natürlich unterworfen und den Zusatzstoffen. Deswegen kann es immer sein, auch wenn du einen Whisky trinkst aus zwei verschiedenen Jahrgängen, dann schmecken die manchmal komplett unterschiedlich. So, ne? Und das finde ich tatsächlich etwas Thematisches. Klar ist es für den Spieler ärgerlich, wenn der eine da die fetten Duftstoffe drin hat und sagt, hey, ich mache hier den Jahrhundert-Whisky und du hast dann irgendwie einen, der schmeckt nach altem Turnschuh und nach Pflaster. Ich konnte das dem Spiel aber verzeihen, weil ich das dann ein Stück weit auch immer witzig fand. Und für mich war, da hat das Spiel dadurch gewonnen, dass es eine, finde ich, unheimlich schöne Ausstattung hat. Also ich finde es unheimlich schön illustriert. Und ich finde auch die Vorgänge, die man da macht, allesamt interessant, weil ich kann meine Distillery ausbauen, ich kann Personal einstellen, ich kann mir irgendwelches Zubehör kaufen, du hast es eben schon gesagt. Ich kann mich dann von Runde zu Runde entscheiden, welche Rohstoffe habe ich und welches Getränk möchte ich damit ansetzen. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Einflussmöglichkeit und wenn ich es länger liegen lasse, ja, dann kommen solche Aromen rein und ich muss natürlich auch am Anfang immer mal wieder Karten rausziehen und dann kann es sein, dass ich gerade die Zutat rausziehe, die ich dringend gebraucht hätte für ein anderes Getränk und dann muss ich halt eine Alternative herstellen. Und man muss ein paar Kompromisse machen, aber ja, es ist ein Push-Your-Luck-Element drin oder ein Glückselement, das kann man nicht rausdiskutieren. Es hat mich aber nicht so gestört wie dich, kann aber verstehen, dass jemand sagt, das will ich eigentlich bei so einem Strategiespiel nicht dabei haben, aber ja, ich habe es immer gerne gespielt und spiele es auch nach wie vor, wenn jetzt auch schon länger nicht mehr.
Ich kann es absolut nachvollziehen, was du sagst, aber es hat mich einfach an der Stelle wirklich hart enttäuscht, wenn du dann einfach nur Dreck, in Anführungszeichen, oder genau, rumde Turnschuh eben produzierst, dann tut das weh, wenn du das dann quasi in Anführungszeichen ständig passiert.
Das kann ich total nachvollziehen.
Genau, aber ich meine, es nicht, dass ich hier nicht resistent bin dazu bei solchen Spielen. Ich meine, das ist normal, dass das manchmal passiert. Dann hast du eben nicht dein super, super Spiel, aber das ist halt wirklich ein sehr stark eingewoben in dieses Spiel. Und das macht dann das halt für die Größe und für die Länge des Spiels halt doch einiges aus, dass du halt irgendwann sagst, okay, jetzt, ja, habe ich 3 Stunden da, oder 3 Stunden sind übertrieben, wobei bei voller Mannschaft kannst du das auch 3 Stunden spielen. Ja, da ist es dann etwas zu lang. Aber gut, Fun Fact, ich habe es trotzdem mit einer 7 bewertet, weil das Spiel, also BGA, also auf BGA, BGG, Verzeihung, weil es einfach im Grundsetting ein thematisches und gutes Spiel ist und es eine Base hat, Fanbase hat, was ich absolut verstehe, but it's not, simply not for me.
Vielleicht bin ich auch dem Spiel deswegen wohlgeneigt, weil ich bei einigen dieser Partien dann auch das eine oder andere Getränk dazu thematisch passend getrunken habe und vielleicht hatte ich dann dadurch bessere Laune.
Er war einfach besoffen. Hast du es gewonnen oder nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß nicht, aber war lecker. War
lecker, lecker. Ja, vielleicht sollte ich das nächste Mal auch machen, ja.
Ja, also genau. Das war Distilled von Dave Beck in der Illustration von Eric Evanson bei Paverson Games und dann bei Giant Rock im Deutschen. Ich glaube, ja, viel mehr haben wir dann wahrscheinlich nicht dazu zu sagen.
Nein, dann sind wir schon bei Numero 2.
Yes, das ist immer ein Vorteil, wenn nicht alle von uns das Spiel gespielt haben, geht es immer deutlich schneller. Ich glaube, das nächste Spiel haben wir alle gespielt, vermute ich. Das ist mein Pick, der mich in diesem Jahr redaktionell am meisten enttäuscht hat, nämlich Champions. Champions war eines der Spiele von Repos Production, die ja in den letzten Jahren sehr positiv aufgefallen sind, mit vielen Spielen wie zum Beispiel so Clever oder Just One oder so. Und jetzt haben wir ein Spiel von Frank Crittin, Grégoire Larger und Sébastien Pochon. Und ja, bei Champions, da spielen wir fiktive Duelle von Personen, die gegeneinander antreten. Und das können entweder real existierende Personen sein, die schreiben wir auf so ein kleines Plättchen und dann können wir da draufschreiben, Olaf Scholz, Oma, Angela Merkel, Ralf Schumacher, keine Ahnung. Können aber auch fiktive Leute sein, wie Aschenputtel, Rotkäppchen oder Garfield. Und es können auch Leute sein, die wir kennen oder nicht kennen, also komplett wurscht. Und die legen wir auf so kleine Plättchen, losen die dann zusammen an sogenannte Duellkarten. Und diese Duellkarten haben dann so wahnsinnig inspirierende Fragen wie, bringt dem Papagei schmutzige Wörter bei, sabbert im Schlaf oder hat noch Stützräder am Fahrrad oder so. Und da muss man jetzt als Gruppe entscheiden, wer von beiden gewinnt dieses Duell. Also wer sabbert im Schlaf? Oma oder Olaf Scholz? Wer hat noch Stützräder am Fahrrad? Christian Lindner oder Garfield? So. Und auf so einem Niveau bewegt sich dann das Spiel und dann stimmen wir verdeckt ab mit einem kleinen Kärtchen, blau oder rot. Und die Person, die dann die Mehrheit auf sich vereint, gewinnt dieses Duell und rutscht weiter in ein Halbfinale. Und die Person, die da jeweils gewinnt, rutscht weiter in ein Finale. Das alles wäre ja schon langweilig genug, wenn nicht auf den Kärtchen noch die Tiebreaker schon abgedruckt wären. Also in einer geraden Anzahl von Spielenden macht das überhaupt keinen Sinn, dieses Spiel zu spielen, weil die Tendenz immer dazu ist, dann in Richtung der Tiebreaker-Karte zu votieren. Denn wenn ich weiß, der Tiebreaker ist ohnehin rot und wir spielen zu viert, dann denke ich, naja, dann wähle ich lieber rot, weil sonst brauche ich schon eine safe 3-1 Mehrheit mit blau. Also wähle ich mal lieber für alle Fälle rot, weil dann haben wir selbst bei einem 2-2 eben gewonnen. So, und das macht das ganze Spiel komplett witzlos. Alle müssen dann irgendwie vorhersagen, wer gewinnt diese Duelle und wird am Ende der Champion, daher eben der Titel. Und also das Spiel war erstmal völlig langweilig und Banane und bedeutungslos. Und dann fand ich es redaktionell auch noch wahnsinnig schlecht, weil es ist ein Spiel für Kinder ab 10. Und dann sind also Fragen drin, wer hat schon mal in einem Pornofilm mitgespielt, wer schreibt erotische Gedichte, wer trägt Reizwäsche oder solche Dinge. Und mein
kannst du alles mit Mama beantworten. In
ja, dem Alter, ja, genau. Kannst du machen, aber ich bin eben auch nicht sicher, ob alle 10-Jährigen wissen, was ein Pornofilm ist. Natürlich. Und wenn, dann möchte ich es ihnen nicht erklären. Und ich hatte tatsächlich,
heute doch schon.
Ja, aber es sind Themen, die möchte ich nicht an einem Spieltisch haben bei einem Familienspiel. So, ne? Ich hatte das mitgenommen im Freundeskreis. Und das war kurz, also war ich bei Freunden und dann haben wir die Tochter gefragt, hey, ich habe so ein lustiges kleines Spiel und dachte halt, hey, Repos Production, irgendwelche Stifte und ich schreibe was auf beschichtete Kärtchen, das kann auch nur lustig sein. Ich kannte es noch nicht, habe es mal mitgebracht und die ist, glaube ich, 12 und dann habe ich gefragt, ob sie mitspielen will und sie war kurz so am Zögern und sagte, nee, auch irgendwie habe ich heute keine Lust so. Und ich war heilfroh, weil wir hatten dann nur so komische Fragen und das finde ich von der Redaktion tatsächlich unverantwortlich und völlig deplatziert, abgesehen davon, dass das Spiel keinen Spaß macht und belanglos ist und ich nur so komische Duelle habe, die nichts mit mir machen, wo ich auch nichts über den anderen lerne oder wo ich nicht irgendwie in eine Interaktion mit den anderen trete, möchte ich eben in einem Spiel für Kinder ab 10 nicht solche Fragen drin haben, weil ich möchte gerne diese Verlegenheit oder diese Peinlichkeit nicht am Spieltisch haben. Wenn wir das in einer lustigen Runde als Erwachsene spielen, hat das natürlich einen ganz anderen Charakter an der Stelle, aber in einem Familienspiel brauche ich das nicht. Und deswegen ist es bei mir auf einer Flop-Liste, weil ich das von der Redaktion tatsächlich überhaupt nicht gut fand.
Da bin ich absolut bei dir. Also 10 wäre auch viel zu tief gegriffen. Aber ich glaube, das Spiel hat genau das Problem der Gruppe. Also welche Zielgruppe möchte ich da haben? Und ganz ehrlich, mein erster Eindruck war, als wir das gespielt hatten, dass es eigentlich so eine jugendliche Gruppe sein muss, so ein bisschen, wo man noch so diesen pubertären Humor hat, weil in die Richtung geht's. Und
wenn du ja, als spielst, ja,
dann ja, ist, vielleicht, ja, also entweder hast du postpubertären Humor, haben wir natürlich alle, sehr wahrscheinlich auch, wenn man eine Runde Distilled gespielt hat. Aber das war so ein Punkt, an dem der für mich klar war, dass die Gruppe wichtig ist und dass die halt verdammt jung sein muss, dass es Spaß macht. Also in unseren Gruppen, ich habe es ein paar Mal versucht zu spielen, es hat in keiner Gruppe wirklich gezündet gehabt. Da war vielleicht mal ein oder zwei Lacher dabei, aber ansonsten war es immer so, naja, können wir bitte aufhören oder was anderes spielen. Dementsprechend haben wir es dann entsprechend auch gelassen und ist auch tatsächlich ein Flop an der Ecke, aber so ein starker Flop für mich, dass er einfach komplett weg ist.
Ich lass dich gleich, Bastian, ich will noch kurz ein Beispiel bringen, dann darfst du. Das Spiel ist für mich wirklich indiskutabel. Ne? Also als Spiel kann man sagen, ja, das hat mich nicht abgeholt, das macht mir keinen Spaß, das ist doof. Ja, gibt vielleicht Leute, denen das Freude macht, Haken dran. Redaktionell komplett indiskutabel. Ich habe es mal in einer Runde gespielt, da war eine 16-Jährige dabei. Und wir haben gesagt, komm, dann nehmen wir mal nur Namen von Leuten, die wir kennen. Und dann haben wir unsere eigenen Namen genommen. So. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie blöde das ist, wenn du dir dann die Frage stellst, wer ist seine Popel, Bastian oder Phil? Und dann musst du dich damit beschäftigen. Oder wer hat schon mal im deutschen Pornofilm mitgespielt? Frederik oder Bastian oder so? Das ist wirklich an einem Tisch auch unangenehm. Natürlich, ja, wir alle. Aber das kannst du in der Erwachsenenrunde machen. Ich habe auch meine Gruppen, wo ich sagen kann, ja, jetzt komm, haben wir mal ein bisschen pubertären Humor und reden mal ordentlichen Trash-Talk oder so. Klar, keine Frage. Aber wenn du das halt in der Familie spielst oder im Freundeskreis oder vielleicht auch mit Leuten bei einem öffentlichen Spieletreff, die sich nicht so gut kennen oder keine Ahnung was, dann sind das einfach Fragen, die möchte ich in so einer Runde nicht erörtern. Und genau, deswegen für mich komplett indiskutabel. Und ich frage mich wirklich, wer hat da in der Redaktion gepennt, dass jemand sagt, das ist eine gute Frage, die übersetzen wir und dann drucken wir hinten drauf Spiel für Kinder ab 10. So, das ist für mich komplett unverständlich.
Ich hätte da sogar noch ein, zwei andere Spiele, bei denen das auch passiert ist. Wäre vielleicht mal auch eine andere Folge wert, die aus einer anderen Sprache übersetzt wurden, die dann halt auch noch so ein paar Anleihen auf Drittes Reich etc. hatte, wo ich mir auch gedacht habe, so, was ist denn das Partygame? Nee, danke. Not wish me. Genau, aber da, ja.
Ja, ich habe es sogar auf dem Spieletreff gespielt, deswegen kann ich das sogar jetzt. Ja, und es war so gar nicht lustig. Also ich fand es weiß ich nicht. Ich bin ja generell sehr spät erst so zu Partyspielen gegangen, weil meistens habe ich eher Euros gespielt und nicht so gerne Partyspiele. Seitdem ich dann aber eine Gruppe gefunden habe, mit dem ich dann auch öfters mal Partyspiele spiele, finde ich auch ganz witzig und mache ich auch gerne. Hier auch Just One und so, das ist immer sehr gut angekommen. Ja, und dann haben sie natürlich auch Champions ausgepackt und ja, nee, ich fand es überhaupt nicht lustig. Ich fand es eher total, ja, belanglos und ja, keine Ahnung, das ist so der Humor. Ja, ich habe den Humor entweder nicht geblickt oder ich war nicht betrunken genug, keine Ahnung. Obwohl, ja, trinken wir auch nichts, deswegen. Aber vielleicht muss man das dabei, so wie Phil schon sagt. Also ich kann dich auf jeden Fall komplett verstehen, Frederik, weil das ist definitiv für mich auch eher unten durch das Spiel. Und auch nicht mehr wirklich erwähnenswert. Deswegen, ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Als du es jetzt auf der Liste hattest, habe ich da erst wieder darüber nachgedacht, dass es das ja auch mal gab.
Ich fand das sehr lustig und sehr bezeichnend. Phil, wir sind uns ja, wie wir beide wissen, beim Asmodee-Presse-Event in Essen über den Weg gelaufen. Genau. Und da waren ja so die ganzen Asmodee-Neuheiten aufgebaut. Waterfall Park oder Auf den Wegen von Darwin damals und verschiedene andere Titel, Zug um Zug und so Legacy und so. Und in einer Ecke lag Champions und ich war, glaube ich, da 2 Stunden in diesem Raum drin oder 2,5 und es war kein einziger, der an diesem Tisch saß. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, das war so hinten rechts in der Ecke. Da saß die ganze Zeit niemand und es hat sich auch keiner irgendwie mit diesem Spiel beschäftigt. Das schien sich da schon rumgesprochen zu haben und das ist bei mir nach ganz wenigen Partien. Ich habe das dann an Freunde weitergegeben und die sind eigentlich sehr tolerant und spielen sehr viel und sind in der Regel sehr dankbar. Und die sagten auch, was sind das für ein Bullshit? Wer hat sich denn das ausgedacht?
Ja, man can relate. Genau.
Frank Crittin, Grégoire Larget, Sébastien Fauchon, Repos Production, Champions bei Asmodee. Das wäre noch mein letztes Wort, aber du wolltest noch was sagen.
Ja, es ist bei uns allen durchgefallen scheinbar. Also, nee, ich habe da bei dem Event, glaube ich, Kartoffelkönig gespielt. Doch, das war doch dasselbe, ne? Der war richtig gut.
Das war lustig.
Das war richtig lustig, ja. Ja, muss ich sagen. Oder der Wombat da, dieser. Das fand ich auch lustig. Also es gibt auch sehr lustige Spiele, aber nee, Champions ist bei mir auch durchgefallen. So, ja, okay.
Basti,
Ja, ich, ne? Ja, habe ich mir fast gedacht. Dann würde ich jetzt weitermachen mit, ja, Five Towers. Das Five Towers ist von Pegasus Spiele und bei, ja, von Deep Print bei Pegasus erschienen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das Spiel ist auch so ein sehr belangloses Spiel für mich gewesen. Also irgendwie hat es mich auch an irgendein Spiel erinnert. Aber fangen wir mal von vorne an. Also wir bauen Türme. Wir haben ein Beat-System in diesem Spiel und müssen dann Türme bauen. Also es werden Karten ausgelegt in der Mitte und dann kannst du beaten. Halt immer je nachdem, wie viel Spieleranzahl, ne, liegen so und so viele Karten da aus. Und kannst dann so 2, 0 bis 5 bieten. Immer, du musst den anderen natürlich immer überbieten und dementsprechend heißt es halt, so viele Karten musst du aus der Mitte dann auch nehmen. Danach ist es natürlich so, dass du diese Karten auch anlegen musst. Und wenn du einen Turm gebaut hast, also angefangen hast, dann gibt es halt unterschiedliche farbige oder gestaltete Türme. Es gibt einen Geisterturm, einen, ja, so baumhausmäßig, also es ist ein großer Baum, dann so ein pinken. Stimmt, es ist dann so ein Torten- oder Dessertturm, keine Ahnung. Aber sowas gibt es dann da alles und dementsprechend haben die Zahlen und du musst sie dann aufsteigen oder so nach oben hochlegen. Ganz oben kommt dann die Turmspitze drauf. Schaffst du das auch, dann kannst du am Ende deinen Turm dann werten und dann bekommst du für jede angelegte Karte bekommst du halt dann 2 Punkte, wenn du die Spitze oben hast. Also du fängst, glaube ich, stimmt, du fängst ganz unten mit der höchsten an und gehst dann immer niedriger nach oben. So. Du kannst auch hierbei dann Karten wegwerfen immer an Anfang deiner Runde, sprich von einem Turm. Wenn du jetzt siehst, ah, du kannst da nichts mehr hinlegen, dann legst du die auf deinen Abrissstapel, dann kannst du einen abreißen. Wenn du das machst, dann hast du halt später einen Minuspunkt für jede Karte auf den Abrissstapel. Ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Es ist einfach immer nur ein Hin- und Herbieten. Wer das dann hat, dann kannst du es anlegen, kannst du es nicht anlegen, kommt es auf den Abrissstapel und das war es halt eigentlich. Und am Ende, ja, wenn keine Karten mehr da sind oder so und so viele Runden gespielt sind, ist es vorbei. Ja, für mich sehr belanglos. Es ist auch kein hochanspruchsvolles Spiel. Hat 1,2, glaube ich, auf BGG von Dings Schwierigkeitsgrad bekommen. Ja, es hat mich von Anfang nicht abgeholt. Es wurde irgendwie kurzzeitig gehypt und viele Leute mochten es auch und fanden das auch, weil da schöne Grafiken drinne und du kannst dann, irgendwie sollten auch Filmsequenzen oder so da drinne wiedererkennbar sein. Ich weiß es jetzt nicht genau. Habe ich nie wirklich drinne erkannt. Das kann, obwohl ich sehr viele Filme gucke, aber vielleicht war ich schon von dem Spiel so, ja, sagen wir mal so abgeschreckt, dass ich mich nicht mehr drauf konzentriert habe. Ich habe es dann ja versucht mehrfach zu spielen, aber bin ich nicht wild warm geworden. Also für mich ist es, das ist wirklich auch für mich ein eher belangloses Spiel. Kann es schon verstehen für Leute, die es gerne mal für zwischendurch, so als Absacker oder so zum Reinkommen, ne, in den Spieleabend, ist es, glaube ich, ein nettes Game. Aber für mich muss es nicht sein, da spiele ich dann lieber andere Spiele, wie so immer noch ein Draftosaurus zum Beispiel, würde ich immer jederzeit lieber spielen als dieses kleine Minispiel da. Ja. Das ist eigentlich alles, was ich das. Habt ihr das Spiel gespielt? Das ist.
Nachdem du es ja so unhyped hast.
Nein.
wir hatten ja also auch eines unserer ersten, ja, frühen Folgen gewesen. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel, aber es war das die zweite oder die dritte gefühlt. Und da hattest du gleich gesagt so, nee. Und dann habe ich gesagt, gut, mein Pile of Future Happiness ist sowieso noch viel zu hoch. Dann arbeite ich lieber an diesen 5 Spieletürmen und hab's dann gleich, ja, einfach gelassen. Wie schaut's bei dir aus, Frederik?
Ja, ich hab's gespielt und auch relativ oft tatsächlich, jetzt so in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber ich kann dem Spiel doch was abgewinnen. Also ich kann verstehen, wenn du sagst, es ist belanglos und ich brauche das jetzt nicht, aber hey, es ist ein kleines Kartenspiel von 15 Minuten. Von Deep Print Games bei Pegasus erschienen. Wir sind sehr Pegasus-lastig heute.
Ja, das stimmt.
Ja, das tut mir fast ein bisschen leid.
Ja, mir auch.
Aber ja, ist ein Spiel von Kaspar Lapp und Annika Heller hat es illustriert. Und bei Kaspar Lapp bin ich immer erstmal neugierig, weil er hat echt viele coole Spiele gemacht, die mir grundsätzlich ja, oder nicht alle, aber doch viele von Kaspar Lapp gefallen mir ganz gut. Also Magic Maze zum Beispiel habe ich immer gerne gespielt. Ich fand auch Gardeners einen sehr interessanten Titel aus dem letzten Jahr, der jetzt kein Highlight war, aber der doch durchaus mir ganz gut gefallen hat. Ich habe That's Not a Hat verabscheut. Gods Love Dinosaurs zum Beispiel, also ein, wie hieß es auf Deutsch, weiß ich gar nicht mehr, hat mir wieder ganz gut gefallen. Also was ich sagen
will, obwohl ich das nicht so gut fand, muss ich sagen. Das ist bei mir leider ausgezogen, obwohl ich echt der Dino-Fan bin, muss ich sagen. Und das ist leider ausgezogen. Ja. Ich wollte es mögen, weil es aber irgendwie...
War kein Highlight, aber fand ich doch nett. So.
Und
ich,
ja, es war in Ordnung, sagen wir es mal so.
Guck mir immer erstmal an, wenn Kaspar Lapp was hat, dann bin ich erstmal grundsätzlich irgendwie neugierig und interessiert, und so war es eben auch bei Five Towers. Und ich habe das letztes Jahr auf der Messe dann auch natürlich mitbekommen und habe das ein paar Mal gespielt. Und ich war total hin und weg von den Illustrationen erstmal. Und ich habe da ganz viele popkulturelle Referenzen erkannt. Also wir können noch mal ein paar Bilder schicken oder so von oder schau noch mal drauf. Da sind wirklich viele, viele, viele Sachen drauf. Und ich mochte diesen Beat-Mechanismus, dass du ja mal sagen musst, wie viele Karten du nimmst, und muss ich ja eine Größenordnung sagen, wie viele Karten ich sicher einbauen kann. Und dabei kann ich mich natürlich auch verzocken und dann vielleicht Karten bekommen, die ich nicht einbauen kann, wo ich dann wieder Punkte, Minuspunkte mache, indem ich Gebäudeteile abreiße. Es gibt aber ja eben diese beiden Karten, bei die ich entweder auf eine beliebige, also die 8 oder die 9, auf eine beliebige Karte legen kann oder eine beliebige Karte oben drauf legen kann. Mhm. Und die, finde ich, bringen einen sehr interessanten Twist rein, weil die will man natürlich haben. Und Anfänger, sag ich mal, in dem Spiel, die das noch nicht so oft spielen, die versuchen möglichst eine komplette Reihe an bei der 15 anzufangen und dann möglichst einen langen Turm zu machen. Das kannst du natürlich knicken mit 4 oder 5 Leuten. Das heißt, man muss sich da manchmal auch mit Türmen zufrieden geben, die von 7 bis 3 reichen oder irgend sowas. Und es gibt dann die Leute, die möglichst früh einsteigen und möglichst viel schon mal an sich reißen. Und es gibt welche, die sind so die Komplettisten und die sagen, ich möchte möglichst eine durchgängige Linie. Und wenn man sich aber davon irgendwann verabschiedet hat, dann finde ich es tatsächlich sehr taktisch. Ich habe aber auch schon oft Leute gehört und auch erlebt am Spieltisch, die es total doof fanden und sagen, hey, ich werde hier gespielt. Ich habe jetzt die letzten 4 Runden irgendwie kein vernünftiges Gebot abgeben können und habe so das Gefühl, ich partizipiere gar nicht so richtig am Spiel. Also ich kann schon die Kritikpunkte total nachvollziehen. Und hatte auch genügend Runden bei mir, wo Leute dabei saßen, die gesagt haben, es gefällt mir so gar nicht, ich habe da so gar keine Freude dran. Was ich immer ein bisschen schade fand, weil ich mag es tatsächlich ganz gerne, aber die Flop-Quote von Leuten, die das Spiel gespielt haben, die ist leider relativ hoch. Und deswegen, ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber mir gefällt es trotzdem ganz gut eigentlich.
Ja, naja, das kann ich auch nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe ja auch einige im Freundeskreis, die das auch toll fanden. Aber jetzt nochmal, muss ich mich entschuldigen, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Und ja, doch, die Filmsequenzen sieht man. Also ne, ich habe es mir gerade angeguckt und doch, ich erkenne, glaube ich, fast alle da drauf. Das stimmt, mit den Ewoks oder dem Sandwurm oder mit dem Herr der Ringe Auge oder dem Alien. Ja, doch, man erkennt es, das stimmt. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich fand, man konnte die Leute halt, du konntest sie taktisch ausspielen. Vor allem, wenn du es dann auch nur zu zweit oder so gespielt hast. Ich habe es ja versucht, in verschiedenen Varianten zu spielen. Dann konntest du einfach, bietest du so hoch, dass der andere gar keine Schnitte hat in dem Moment. Und dann nimmst du lieber diese Minuskarte hin dafür, dass der andere aber gar nichts mehr bauen konnte oder immer doof ausgeht. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, ja.
Ja, aber das kann man eben nicht so oft machen, weil ein Abbauen, das kumuliert sich ja. Das gibt die erste Karte gibt 1 Minuspunkt, die zweite gibt schon 2 Minuspunkte, die dritte Karte gibt 3 Minuspunkte.
Ja, das heißt,
du musst ja schon sehr gut überlegen, wie oft möchte ich das jetzt machen, weil du natürlich rapide Minuspunkte sammelst. Und das fand ich einen interessanten Kniff an der Stelle, der dann eben auch immer mal dafür gesorgt hat, dass ich gesagt habe, ach komm, dann verzichte ich jetzt lieber und gönn mal dem anderen 1 oder 2 Punkte in der Hoffnung, dass ich dann gleich wieder mitmachen kann. Aber ja, es ist wie jedes Kartenspiel natürlich auch ein bisschen glückslastig. Was liegt da? Wann bin ich in der Runde dran? Hinter wem sitze ich? Neben wem sitze ich? Es ist so ein bisschen das Icarus unter den Kartenspielen des letzten Jahres. Steil gestartet und dann auch bei vielen sehr schnell wieder abgestürzt. Und auch wenn es mir gut gefällt, ich habe es jetzt auch ein halbes Jahr nicht mehr gespielt oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das hier 3-mal die Woche auf den Tisch kommt.
Ja. Ja, dann haben wir das auch. Dann Phil.
Dann habe ich noch was im Gepäck. Diesmal nicht von Pegasus Spiele, sondern von Devir. Und jetzt auch erschienen bei Skellig. Bamboo. Und da habe ich immer noch Schwierigkeiten für mich genau zu artikulieren, was mir an diesem Spiel so nicht gefällt. Und ich hatte es ja auch wirklich sehr schlecht bewertet für mich. Also das, was machen wir? Bamboo spielt sich über 4 Runden, 4 Jahre. Wir verkörpern eine Familie und wir versuchen, den Göttern in den Tempeln zu huldigen, dann mit unseren Bambus Aktionen auszuführen, um dann mit diesen Aktionen Balance, also Gleichgewicht und Harmonie in unser Haus zu bringen. Und ich fühl's nicht. Also, es ist ein schönes Aktionsspiel, es ist ein Eurogame, fühlt sich auch euromäßig an, aber das Thema war mir sehr weit weg. Ich habe das Thema nicht gespürt, es ist schön illustriert, es fühlt sich auch schön an, aber es ist ein sehr komplexes Spiel für die Box. Man erwartet eher was weniger Komplexes, oder ich hatte es erwartet. Man bekommt, also ist nicht komplex, Verzeihung. Es hat viele Nitty-Gritty-Regeln, die machen das Spiel halt lang und in gewisser Weise komplex. Was du da genau tust, ist gar nicht so kompliziert, aber es sind halt viele Kleinigkeiten, die so aneinander reihen. Und dann die Sachen richtig zu ziehen, die du dann wieder brauchst, um diese Balance hinzubekommen. Weil wenn du diese Balance am Ende des Spiels nicht hinbekommst, regnet es ja auch noch Minuspunkte. Das fühlte sich immer sehr bestrafend an. Also da kam bei mir nicht diese Spielfreude hoch. Und ich hatte auch, muss ich auch sagen, sehr hohe Erwartungen. Warum? Einmal, weil es sich ja in diesem Kimushi Saga-Umfeld einreiht, also wo auch das Spiel Bitoku drin ist oder Silk. Also es reiht sich im Geiste eben an bestimmten Spielen ein. Ist ja auch von German Milan, der ja auch Bitoku gemacht hat. Und ist, ja, da hat man eine gewisse Erwartungshaltung und ich weiß nicht, das hat's für mich nicht wirklich getroffen. Und ich hatte, und deswegen ist es auf der Flop-Liste, selten so viel Schwierigkeit, ein Spiel, auch wenn es nicht so toll ist, fertig zu spielen. Es hat sich echt anstrengend angefühlt. Das war wirklich etwas, wo man gesagt hat, wenn ich mir Brettspiel abgewöhnen möchte, dann spiele ich noch eine Runde. Und es tut mir echt leid, ja. So Skellig ist für mich eigentlich ein Garant für ziemlich gute Spiele. Die haben dann echt super Riecher. Devir muss ich langsam auch aufpassen, war für mich eine Zeit lang echt, da kommt was Geiles raus. Das ist auch extrem abgeflacht. Mit dem eine Bauchlandung quasi. Ja, und es hat mir einfach wehgetan. Dieses Spiel hat mir Schmerzen zugefügt. Ich kann es nicht anders sagen. Deswegen ist das für mich, also wenn ich es ranken müsste, der größte Flop. Und ich kann auch da wiederum verstehen. Also das Spiel es funktioniert, ja. Also es ist ein solides Spiel, möchte ich sagen. Aber es für mich persönlich, das hat wehgetan. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt oder was ich da gerade sage, aber dieses Erlebnis war für mich relativ hart. Habt ihr es gespielt?
Ja, habe ich. Aber ich muss da zustimmen, also dir zustimmen, weil ich habe es auch gespielt und ich habe ja auch in der letzten Folge oder davor, weiß ich gar nicht, hattest du das ja auch schon.
Genau, letzten. Richtig. Und ich muss es doch mal unterstreichen. Ja.
Ich merke das schon. Ja, ich hatte das Weihnachten, glaube ich, rum auch gespielt oder mehrfach gespielt und ich habe auf jeden Fall, weiß ich noch, mein Fazit, das ich da geschrieben habe, es kam trotz mehrerer Runden nicht ganz so gut an und muss noch weiterhin vertieft werden. Ich hatte mir mehr erwartet. Also im Grunde genommen kam das auch bei uns nicht so an, obwohl wir den Vorgänger sehr gut fanden, also Bitoku habe ich auch sehr gerne gespielt. Und habe mir dann irgendwie wahrscheinlich ein Mini-Bitoku erwartet, was aber trotzdem auch noch ein bisschen komplexer ist. Ich fand das mit diesen Stäbchen eigentlich eine nette Idee, mit diesen Bambus-Dingern da, aber irgendwie fand ich das so kleinteilig, so fusselig. Ich weiß es nicht. Nee, hat bei mir auch nicht so das Spielgefühl, dass ich es unbedingt weiterhin spielen wollte oder muss. Keine Ahnung, ich habe es mir auch auf der Messe gekauft gehabt, genau, da habe ich es mir mitgenommen von Devir, aber nee, kam bei mir nicht an, deswegen muss ich da dir zustimmen auf jeden Fall, dass es auch eher zu den Flop-Spielen bei mir zählen würde, oder Enttäuschung. Es ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber es ist nichts, was ich unbedingt behalten müsste bei den Auswahl, die ich habe, sagen wir es mal so. So, ja.
Ja, die Latte hängt ja relativ hoch bei Devir und auch bei dem Autor. Ne, wenn man Bambu sieht, dann hast du gleich schon so ein, ja, so ganz leichte Bitoku-Vibes vielleicht, also zumindest ein bisschen. Oder auch Sabika ist ja auch ein Spiel von ihm, was mir sehr gut gefallen hat, das Eurogame, was bei Strohmann erschienen ist im letzten Jahr, was ein bisschen untergegangen ist, leider.
Nein.
Aber das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Bei Bambu ist es so, ich habe da im September, ich habe gerade mal nachgeschaut, am 25. September meine bisher erste und einzige Partie gespielt. Also kann ich nicht allzu viel dazu sagen, außer ich habe mal in meine Notizen geschaut gerade, dass ich mir notiert habe, dass ich es reizvoll fand, diese Balance herzustellen. Weil du kannst ja erstmal entscheiden, welche Wertungen möchte ich überhaupt anstreben. Du kannst also aussuchen, was möchte ich werten in meinem Haus, in meinen Bereichen. Und dann hast du ja so eine Teilung in der Mitte und kannst eben rechts und links musst du dich bemühen, eine ausgewogene Wertung herzustellen. So. Und das fand ich tatsächlich sehr reizvoll. Ich fand den Weg dahin ein bisschen umständlich, das weiß ich noch. Aber ich habe mir aufgeschrieben, freue mich auf weitere Partien. So, viel differenzierter wird's tatsächlich nicht. Ne? Du hast halt so diese Bambusstäbchen, die dann die Aktionen bestimmen und auch die Stärke. Und dann musst du ja eben Ressourcen sammeln, wie das halt in so Eurogames so ist.
Genau.
Und kannst dann eben da deine Plättchen kaufen und einpuzzeln. Und ich fand das eigentlich eine ganz schöne Kombination aus. Ich mache erst so Aktionen, um mir dann erstmal die Plättchen zu holen, die ich dann nutzen will. Und die muss ich dann einpuzzeln. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Kombination. Aber ja, ich habe es jetzt noch nicht häufiger gespielt. Mein lieber Freund und Podcast-Kollege Stefan Hanf, der hat sich das Spiel dann geholt auf Deutsch. Und es liegt jetzt irgendwie bei ihm zu Hause. Und wir haben es bislang aber auch noch nicht auf den Tisch gebracht. Also ich habe es im September die englische Variante einmal gespielt und jetzt hat er noch die deutsche bei sich rumliegen. Und das ist so ein Spiel, das jetzt über den Sommer mal irgendwann ansteht oder im Herbst, dass wir das mal uns angucken wollen. Weil es ja relativ frisch, glaube ich, bei Skellig erschienen auf Deutsch. Ne? Also im Frühjahr.
Ja, auf Deutsch, ja, genau. Ja.
Genau, also steht die gegebenenfalls Rezension noch aus. Deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen, leider.
Ja, dann sind wir schon wieder einmal rund.
So, dann genau, zweite Runde durch. Kommen wir zur dritten Runde.
So, da kann ich schon mal spoilern. Wir haben ja im Vorfeld ganz kurz über uns über die Titel abgestimmt. Da kann ich jetzt zu allen drei Titeln etwas sagen. Das ist schon mal gut. Unter anderem auch zu dem, den ich jetzt mitgebracht habe, selbstverständlich. Und das ist ein Spiel, das habe ich im letzten Jahr einmal gespielt im Würfel und Zucker in Hamburg zu zweit. Und da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen und habe dann bei einem Kickstarter mitgemacht und einen Super Deluxe All-In Super Pledge mit allem Schnicki Schnacki bestellt, als der dann in der Spieleschmiede war und habe mich da total drauf gefreut, weil ich finde die Optik von diesem Spiel total geil. Ich liebe die Haptik, ich finde das Material großartig und so. Und ich finde das Spiel auch gar nicht mal so schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so ein schlimmes Spiel, das kommt mir nie wieder auf den Tisch. Ich finde es nur für das, was es macht, zu lang, ein bisschen zu belanglos und ein bisschen zu zufällig. Und wir sprechen über Wonderlands War. Wonderlands War von Ben und Tim Eisner und Ian Moss ist erschienen eben bei Lucky Duck Games, also im Deutschen. Dann in der Spieleoffensive, Spieleschmiede bei Miraculous im Deutschen. Und wir haben eigentlich hier sowas wie Area Control meets Quacksalber von Quedlinburg. Und ich liebe die Quacksalber total. Das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe. Bin ein ganz, ganz großer Fan von Quacksalber, außer vom Duell. Das hätte hier auch auf meiner Flop-Liste gut landen können. Das war wirklich auch nicht so gut.
Ah, das ist gut. Aber
ja,
okay.
Guck. Na gut, aber es ist ja nicht auf meiner Liste gelandet. Vielleicht ja, kommt es ja doch auf deiner nachher, dann können wir ja nochmal streiten und uns die Köpfe einschlagen. Nein, wir haben bei Wonderlands War grundsätzlich ein ganz schönes Setting. Wir sind im Wunderland und wir spielen entweder Alice oder die Herzkönigin oder den Jabberwocky oder den verrückten Hutmacher. Ich habe die Minis, die sehen natürlich bums gut aus. Wir laufen da über die Teeparty, flitzen da immer am Teetisch entlang und sammeln dann Karten, die uns Chips in unseren Beutel bringen oder andere Vorteile und dann erlauben uns, und dann können wir noch Truppen platzieren in so verschiedenen Arealen des Wunderlands, in denen wir dann Mehrheiten versammeln wollen und wollen da dann Kämpfe bestreiten, um Punkte zu sammeln. Und diese Kämpfe werden bestritten, unter anderem dadurch, dass ich entweder einen Anführer in dieser Region platziere, dann habe ich einen kleinen Vorteil, oder ich kann so Gehilfenkarten einsammeln und deren Fähigkeiten. und habe eben auch Chips in meinem Beutel. Und diese Chips sind letztendlich so Helferlein, die zu meiner Fraktion passen und die ich dann da drin habe. Also Rosen oder eben zu meiner Figur passende Teetassen oder whatever. Also einfach so kleine Chips. Und wenn ich die rausziehe, dann haben die einen Wert, nämlich einen Kampfwert und gegebenenfalls einen Effekt, wie der nächste Chip, den du ziehst, wird doppelt gewertet oder was auch immer. So. Und grundsätzlich ist das schon ein Spiel, das einen Reiz ausübt, das aber sowohl von der Vorbereitung als auch vom Aufbau als auch von der Spieldauer für mich ein Ticken zu überdimensioniert ist, als dass ich Lust habe, das auf den Tisch zu bringen, weil es einfach zu lange dauert für das, was es macht. Dann packe ich lieber einen Quacksalber raus und habe fast den gleichen Effekt. Und es ist halt ein Spiel, was wahnsinnig glückslastig ist. Also ich habe das am Beeple-Wochenende gespielt mit Julia und Stefan Zerlik und wir waren da eigentlich 2 Stunden beschäftigt mit einem relativ simplen Spiel und am Ende lag die Julia fast die komplette Partie hinten und hat schon gemeckert und sagte, ich liege die ganze Zeit hinten, voll doof, ich bin voll aus dem Spiel raus und hat sie halt in der letzten Runde einfach mit viel mehr Glück noch ein paar gute Chips aus dem Beutel gezogen und wir anderen hatten halt Pech und haben mal schlechte Chips aus dem Beutel gezogen, obwohl wir gar nicht so ein viel schlechteres Verhältnis guter zu schlechten Chips im Beutel hatten. Und dann hat die Julia halt die letzte Runde gewonnen und hey ho, in der letzten Runde gibt's dann halt mehr Punkte für gewonnene Kämpfe als in den ersten Runden und hat sie halt uns mal links und rechts überholt und uns weit hinter sich gelassen. Und das hat dann irgendwie so den Abend ein bisschen konterkariert, dass wir dachten, ja, die hat jetzt nichts nennenswert anders gemacht, taktisch als vorher. Sie hat jetzt nicht anders gespielt. Wir haben auch nicht anders gespielt. Wir haben es auch nicht besser oder schlechter gemacht. Wir haben halt einfach nur schlechter aus dem Beutel gezogen und damit halt ein bisschen Pech gehabt. Dann spielst du halt 2 Stunden ein Spiel, nur um dann die entscheidenden Kämpfe dadurch zu versemmeln, dass du halt aus deinen 15 Chips gerade die 2 ziehst, die du halt nicht haben willst. So. Und dann spiele ich lieber einen Quacksalber, dann explodiert mal kurz der Kessel und fertig ist die Laube. Bei Wonderlands War habe ich einen riesen Aufbau. Ich laufe erst um die Teetafel, sammle dann meinen Krempel ein, pack das in den Beutel, hab noch Chips, mit denen kann ich mir wieder andere Chips aufleveln, kann meine Fertigkeiten nutzen und keine Ahnung was. Und egal, was ich gemacht habe, am Ende ziehe ich trotzdem nur Chips aus dem Beutel und die entscheiden dann darüber, ob ich den Kampf gewinne oder eben nicht. Und klar kann ich das ein Stück weit beeinflussen, je nachdem, wie viel Truppen ich da reinstelle. Ich kann es vielleicht auch beeinflussen, wenn ich meine Anführer da reinstelle oder so. Aber all das ist nichts wert, wenn ich halt schlecht ziehe. Und ich weiß noch, ich habe im letzten Kampf fast das Doppelte an Figuren in dem Areal gehabt wie die Julia oder also deutlich mehr auf jeden Fall. Und ich habe halt einfach die ganze Zeit nur Schrott gezogen und sie hat mich die ganze Zeit platt gemacht. Dann habe ich noch so Splitterchips gezogen, da hatte ich so 2, 3 drin, die sorgen dann halt dafür, dass du dann halt deine Truppen verlierst. Und wenn du das halt 2, 3 Mal machst, sind deine Truppen ratzfatz dezimiert. Und wenn du da, weiß ich nicht, 15 Chips in deinem Beutel hast und ziehst da gleich am Anfang die 3 oder 4, die du nicht haben willst, bist du halt im Nachteil. Und das mag ich nicht. Also ich mag Push Your Luck, ich mag Glücksanteil, ich finde Backbuilding super. Ich kann auch damit leben, wenn ich bei einem Backbuilding mal Pech habe. Das kann mir bei Orleans auch passieren. Das kann mir bei Quacksalber auch passieren. Alles gut. Aber da habe ich halt nicht so ein riesen Brimborium drumrum. Und ich finde, das Spiel ist so sehr ein Spiel, was in Richtung Blender geht und mir viel mehr Verheißung verspricht, als es dann schlussendlich erfüllen kann. Und deswegen ist es durchaus ein Spiel, was ich mal spiele. Ich will jetzt nicht komplett den Stab über das Spiel brechen, aber was bei mir aufgrund der dann doch zu großen Enttäuschung sehr stark auf der Flopliste gelandet ist.
Kann ich nachvollziehen, Frederik. Für mich fällt es in die Sorte Spiel, ich hätte es gern mögen wollen. Also es ist, ne, du siehst dieses Brett, es ist einfach geil, das Thema ist einfach super. Du hast die Quacksalber von Quedlinburg Vibes da, ne? Und es wurde ja auch mehr oder weniger auch, was heißt mehr oder weniger? Nee, es wurde so von vielen Influencern auch benannt, dass es quasi Quacksalber auf Steroide ist, ne? Also oder Quacksalber auf Drogen. Und ich habe es dann auch gespielt. Es war viel zu lang. Es war aufgrund dessen, dass es glückslastig ist, dann halt wieder komplett beliebig. Und dann hättest du quasi auch 3 Stunden würfeln können. Und am Ende gewinnt halt nach irgendeinem Muster irgendeine Person. Und das hat mich da ein bisschen gestört. Und ich habe mir dann auch ein paar Mal gedacht, so komm, nimm's trotzdem oder sonst was. Wie gesagt, ich finde dieses Thema cool. Ich finde, das sind ganz viele Ideen auch, die mir echt gut gefallen. Also dieses, dieses Kämpfen nochmal, dieses Platzieren von Einheiten dann in die verschiedenen Regionen, das hat sich alles richtig toll angehört, aber nicht toll angefühlt. Und es ist ein Spiel, was so glückslastig ist und so lang ist, das ist halt gefühlt dann verlorene Zeit. Und deswegen ist es für mich dann auch an der Stelle durchgefallen. Ich bin trotzdem froh, es gespielt zu haben. Also es ist, glaube ich, etwas, was man durchaus mal spielen kann, wenn man es noch nicht gespielt hat, weil dieses Erleben einmal ganz cool ist, einfach auch zu merken, hey, du kannst deine Chips nochmal updaten und die geben dir dann nochmal extra Möglichkeiten. Also da sind schon ein paar geile Ideen drin, ja, die dann Spaß machen und du hast dann so ein paar Oho-Momente, ja, und zwar nicht nur dann, wenn du was rausziehst, sondern während der Vorbereitung deswegen dazu. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ja, also es ist jetzt nichts, was ich mal schnell auf den Tisch bringe und vor allem ist es halt auch noch ein Manko, dass man es nicht wirklich zu zweit spielen kann. Es ist nicht dafür designt, es ist designt für viele Leute am Tisch. Dann macht es auch in gewisser Weise Spaß, weil dann halt viel mehr los ist, aber macht das Spiel halt wieder extrem lang. Und ja, das waren für mich auch dann die Gründe zu sagen, das muss nicht sein. Und ich würde trotzdem jeden ans Herz legen, es einmal gespielt zu haben, um einfach zu sagen, das habe ich gemacht, aber ob ich es dann nochmal brauche, bezweifle ich. Basti?
Ja, ich habe es auch gespielt und ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, also muss ich sagen. Also ich habe es auch nur mitgespielt, ich hatte es auf BGT-Wochenende das erste Mal gespielt, vorher habe ich nur immer wieder was drüber gehört und konnte mir erstmal gar nichts drunter vorstellen, weil soweit. Wir haben zu fünft gespielt und ich glaube, 2 Stunden saßen wir dran. Ja, doch, 2 Stunden müssten es gewesen sein. Aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es mich langweilt. Also ich hatte schon die ganze Zeit da meinen Spaß dran, obwohl ich ja sonst auch nicht so der Freund von diesen glückslastigen Sachen bin, obwohl ich auch Quacksalber sehr gerne mag, muss ich sagen. Das ist so das Einzige, wo es mir egal ist, ob ich da Glück habe oder Pech. Aber nee, mir hat es gut gefallen, von der Aufmachung her sowieso schon. Aber da muss man auch sagen, wir hatten auch so Acryl-Standys und alles. Das hatte der dann, der das Spiel mitgebracht hatte, nochmal extra aufgepimpt. Und deswegen, ich glaube, das ist nicht die Grundausstattung, alles, was dabei war. Ja, und diese unterschiedlichen Fähigkeiten, dann dieser Area-Control-Effekt dabei. Ich fand das eigentlich ganz nett gemacht. Aber was ich nachvollziehen kann und was auch stimmt, ist dieses: ich habe nicht gedacht, dass ich dann urplötzlich noch Dritter werde. Ich habe mich eigentlich ganz hinten gesehen, weil ich wusste auch gar nicht, wie viele Punkte ich am Ende dann noch da raushole. Ich habe dann einfach gemacht und gemacht und gemacht. Und ja, am Ende habe ich noch so weit aufgeholt, dass ich manche anderen, die weit vorne waren, überholt habe und dann noch Dritter wurde. Obwohl ich das jetzt nicht wirklich gedacht hätte. Aber ja.
Ja, und das zeigt eben aber aus meiner Sicht auch, dass Wonderlands War halt auch oft sehr glückslastig ist und sehr beliebig. Und wenn du halt so weit hinten liegst und dann nicht viel anders spielst als vorher und trotzdem noch gewinnst, dann ist das eine Komponente, die mich an so einem Spiel dann eben ein bisschen abschreckt, wenn ich so einen Riesenaufwand habe bei einem Spiel und dann, ohne dass ich mein Spielverhalten verändere, am Ende doch noch die Nase vorn habe, obwohl ich erst vorher deutlich hinten lag. Und ja, man kann das schon spielen, also da bin ich ganz bei Phil. Da macht man auch nicht viel falsch, weil es ist schon irgendwie vielleicht etwas, was man mal kennenlernen durfte, auch aufgrund der Ausstattung. Aber ja, mich hat's in diesem Jahr nicht so abgeholt, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich hätte es gerne noch viel lieber gemocht und deswegen ist Wonderlands War eben auf meiner Flopliste gelandet. Ein Spiel von Tim Eisner, Ben Eisner und Ian Moss, was bei Miraculous, also in der Spieleschmiede, erschienen ist.
Ja, genau. Nee, wie gesagt, ich hätte es ja auch spielen würde ich es immer wieder mit und ich fand es auch ganz cool und ich denke, das ist dann eigentlich auch so der schöne Abschluss dafür. Ja, dann gehen wir jetzt zu meinem dritten. Mal gucken. Ja, mein drittes ist, da werde ich mir jetzt nicht nur Freunde machen, denke ich mal, weil es ja auch ein sehr gehyptes Spiel war. Also meiner Empfindung nach, ich weiß es nicht. Also es handelt sich um Mlem, die Astrokatzen. Ja, das ist ein Push-Your-Luck-Spiel und im Grunde genommen bin ich generell schon nicht so der Freund von Push-Your-Luck-Spielen, aber ab und zu geht das schon. Bei Mlem, weiß ich nicht, da hat mir die Thematik nicht wirklich gefallen. das Würfeln, ja, ich bin auch nicht der Riesenwürfelfreund, aber ja, kann man machen. Ich spiele auch gerne Pirate Tales, da musst du ja auch würfeln. Das ist ja auch ein Push-Your-Luck-Spiel und das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, was machen wir beim Lem? Beim Lem sind wir Katzen, die ins Weltall aufbrechen und wir machen das in mehreren Teams. Also es kann 2 bis 5 Spieler spielen. Alle Teams oder alle Spieler, die mitspielen, die können sich eine Katze dann immer mit in die Rakete setzen. Jede Katze hat unterschiedliche Fähigkeiten und wir versuchen durch Würfeln dann so weit wie möglich ins Weltall aufzusteigen. Mit den Fähigkeiten an sich können wir dann immer noch eine leichte paar kleine Beeinflussungen machen, wie zum Beispiel, dass man abspringen kann und obwohl die Rakete abstürzt zum Beispiel, wenn du nicht weiterkommst und du machst eine Bruchlandung, dann könntest du noch abspringen und kannst auf einem Planeten landen mit einem Fallschirm. Oder du kannst einem einen Würfel klauen oder ja, was war, oder noch einen Würfel dazu, dass du noch eine 1 dazu bekommst. Ja, solche Sachen kannst du machen. Was halt da immer der Kniff dabei ist, dass immer alle Würfel, die du gewürfelt hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine 1 nehmen möchtest, musst du alle 1 nehmen, die du gewürfelt hast. Und diese verschwinden dann für die weiteren Runden, dass du weiterkommen kannst. Deswegen muss man halt immer gut abschätzen, ja gut, nehme ich lieber die 1 oder nehme ich dann doch lieber die höheren Zahlen, damit ich halt weiterkomme. Ich selbst bin halt nie bis zum Ende gekommen und an meinem Tisch auch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir kam man nicht so ganz weit bis zum Ende. Deswegen habe ich immer gedacht, das ist ein Gerücht, dass man so hochkommen kann.
Das geht alles. Aber was ist jetzt daran der Flop? Du hast jetzt alles aufgezählt, was ich an dem Spiel super gern habe.
Ja, und das ist genau, ja, aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, für mich sind Push-Your-Luck-Spiele nicht so und deswegen habe ich auch alles aufgezählt, was ich nicht mag an dem Spiel, im Grunde genommen. Das ist halt aber, glaube ich, einfach nur eine Sache, entweder magst du es oder magst du es nicht. Für mich ist halt, ja, die Thematik, das Würfeln mit dem da hochgehen und es ist halt, ja, es ist ein Familienspiel, das stimmt. Deswegen darf man es natürlich auch nicht zu hoch an eine hohe Kette hängen oder so, ne, an eine Glocke. Aber ja, für mich war es zu wenig. Also dafür, was es kann. Das, da hatte ich bei Pirate Tales irgendwie mehr Spaß. Ist ja auch ein Push-Your-Luck-Spiel, habe ich auch mit meinen Kids gespielt und hatte irgendwie selbst auch Spaß dabei mitzuspielen. Ich wüsste auch, dass meine Kinder wahrscheinlich Blam auch mögen würden. Die würden das auch cool finden, einfach hoch zu düsen. Ich selber hatte, für mich war es zu wenig, sagen wir es mal so. Es ist kein Mega-Flop für mich, nicht so wie die anderen Spiele, die ich wirklich nicht so mochte. Aber es ist auch nicht mein Highlight des Jahres, sagen wir es mal so. Ich konnte den Hype nicht nachvollziehen. Ich glaube, deswegen hat es für mich nochmal so einen anderen Punkt gehabt, dass ich es noch eher als Flop sehe, weil es zu viele zu hoch aufgehangen haben, dieses Spiel. Und dafür war es mir dann doch zu wenig, für das, was die Leute gehypt haben. Ja, ihr habt es auch beide gespielt, habt ihr schon vorhin gesagt oder so. Deswegen, ja, dann haut mal raus.
Also ich finde das Spiel wirklich klasse. Also das ist etwas, was wir häufig gespielt haben. Das ist etwas, was wir mit unseren Kindern gespielt haben. Die Möglichkeiten, die wir da eben haben, doch noch 2, 3 Kleinigkeiten an Entscheidungsmöglichkeiten, ja, aus denen auszusuchen, hat total gut gefallen. Und ich weiß ja, dass du ja eigentlich auch Can't Stop spielst, ja, und das geht ja in dieselbe Richtung. Das haben wir auch BGA ja auch schon häufiger gespielt. Ich finde, das ist bloß jetzt eben ein Familienspiel, das kann man, wie soll ich sagen, das ist einfach zugänglicher. Es ist zugänglicher für Nichtspieler oder wenig Spieler und auch einfach für Familien. Und Can't Stop, wo ich auch ein ganz großer Fan bin, das ist etwas, was du gegen alte Hasen nicht so spielen möchtest. Also Can't Stop nur zum Hintergrund. Dann versucht man eben Leisten hochzugehen. Das ist mehr oder weniger eine Berglandschaft. Und man würfelt da eben mit 4 Würfeln und man muss immer zwei Paare bilden und ja, da kannst du entsprechend auch da schön die Leisten hochgehen. Und das ist bloß etwas, was mehr mathematisch und analytischer ist. Und das macht Lem meines Erachtens einfach cool, dass es eben nicht so analytisch ist, sondern dass da halt da auch, ja, Kinder, Familien und wenig Spieler eben dran machen lässt. Und mich als Vielspieler hat das Spiel total angesprochen. Gut, ich bin auch ein Katzenmensch. Miau, 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 ja.
Hundemensch, yay. Merkt man gar nicht.
Das muss man mögen, das Thema, aber ich fand es total, total lustig. Also, wie schaut's bei dir aus, Frederik?
Also, ganz kurz noch zu Can't Stop, danach kannst du. Can't Stop, ja, es geht aber viel schneller. Also, ich bin bei Can't Stop, bin ich schneller durch. Ich habe dann nicht das Gefühl, hier, ich verschwende 30 Minuten meiner Zeit. So, das ist jetzt für mich, aber wie gesagt, das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Und das habe ich halt beim Lem schon, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht. Und bei Can't Stop, das geht immer. Das kann ich auch durchwürfeln, da habe ich kein Problem. Aber das geht ja auch super flott. Ich meine, wie lange geht eine BGA-Runde, wenn wir das wirklich hier in live spielen? Das sind dann nicht mal 5 Minütchen oder so, dann bist du durchgewürfelt. Also das ist nicht so das Problem. Deswegen. Aber okay, jetzt du, Frederik.
Ja, vielleicht kann ich ja eine Brücke schlagen zwischen euch beiden, denn ich bin weder Hunde- noch Katzenmensch. Ich finde Haustiere meistens nicht nötig und die stinken. Aber ungeachtet dessen liebe ich Mlem und kann nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, ach, irgendwie ist mir das zu viel stupides Gewürfel, aber man muss es halt eben auch im Kontext sehen. Es ist ein Familienspiel, es ist leicht zugänglich, es hat ein gewisses Zockerelement, in dem man halt probieren kann, mit dann immer weniger werdenden Würfeln immer weiter nach oben zu kommen. Das ist ja erstmal eine interessante Dynamik und ich habe ja dann noch diese Zielplättchen oder diese Plättchen für diese Meilensteine oder Zwischenwertungen oder so oder Endwertungen, dass ich auf möglichst vielen verschiedenen Planeten bin oder dass ich mehrere Katzen auf dem gleichen Planeten habe oder auf mehreren Monden bin oder eben ganz oben angekommen bin oder so. Und dann kann ich ja schon überlegen, möchte ich jetzt schon mal aussteigen, um mich auf diesem Mond zu positionieren, weil ich dann nochmal Chancen habe auf die Sonderwertung oder möchte ich möglichst auf einem Planeten landen, weil da schon ein oder zwei Kätzchen von mir sitzen. Also ich habe, und das finde ich eben ein etwas Schönes an diesem Spiel, ja auch in so einer, ich sag mal, klassischen Familienkonstellation, vielleicht auch mit Leuten, die nicht ganz so viel spielen wie wir, die können da schon durchaus interessante Entscheidungen treffen und können sich überlegen, wie kann ich jetzt bestmöglich meine Punkte da machen. Ich bin im Gegensatz zu dir auch schon ein paar Mal oder deutlich oft nach oben gekommen, auch teilweise mehrfach in einer Partie. Ich habe aber jetzt auch schon eine gestandene zweistellige Anzahl, also ordentliche zweistellige Anzahl an Partien von diesem Spiel auf dem Buckel und kann dem eine ganze Menge abgewinnen. Das ist jetzt nicht das Spiel, was ich auf den Tisch hole, wenn ich mit meinen Vielspieler-Jungs und Mädels zusammensitze und wir dann uns überlegen, was machen wir heute? Doch lieber Voidfall oder Trismegistus oder Tricerion oder was weiß ich was. Es ist aber durchaus ein Spiel, was ich oft im Familienkontext auf den Tisch bringe. Gerade im Freundeskreis habe ich so ein paar Familien, die spieleaffin sind, aber selber vielleicht nicht so viel spielen oder auch nicht so viele Spiele besitzen. Die haben da total Freude dran, weil es ist sehr schnell erklärt. Man versteht sofort, was man da machen muss. Es gibt 3 Module, die in dem Spiel drin sind, die es auch nochmal interessanter machen mit so Bonusraketen und UFOs und so. Also das ist dann schon auch, finde ich, ein schönes Element. Das Material gefällt mir. Ich finde diese unfassbar vielen Siegpunktplättchen unnötig. Die brauche ich eigentlich nicht bei dem Spiel, weil ich kann einfach am Ende meine Siegpunkte zusammenrechnen. Und da brauche ich nicht diese ganzen Siegpunktplättchen da noch aufbauen. Oder ich könnte es auch mit einer Kramerleiste drumherum machen oder so. Aber hey, das ist ein Gesamtpaket für Familien. Da ist eine Neoprenmatte drin. Die brauche ich auch nicht, weil ich finde sie ökologisch immer so ein bisschen sinnlos. Da hätten auch 2 oder 3 Spielbretter es getan. Aber in Summe finde ich das ein schönes Gesamtpaket. Und für Familien, die können da eine Menge Spaß haben. Und wenn jetzt jemand wie du als abgezockter Vielspieler sagt, da ist mir ein bisschen zu wenig Substanz und ein bisschen wenig Fleisch drin, dann kann ich das gut nachvollziehen. Und gleichzeitig, ich spiele Mlem gerne. Bin weit davon entfernt, es auf eine Flop-Liste zu packen. Ich war sogar kurz davor, es auf eine Top-Liste zu packen. Habe ich aber nicht, weil mir dann doch noch ein paar andere Spiele noch besser gefallen. Aber es ist durchaus ein reizvolles Spiel und ich mag zocken. Es ist ja am Ende nicht mehr als ein aufgebautes Heckmeck am Bratwurmeck, wo ich auch so meine Würfel dann sortiere oder so. Und ja, am Ende des Tages, wenn Familien gerne würfeln, bisschen zocken, vielleicht auch ein bisschen taktische Entscheidungen treffen wollen, dann sind sie mit Mlem gut aufgehoben. Und wenn du sagst, holt mich jetzt nicht so ab, dann kann ich das total anerkennen und respektieren. Sie ist aber komplett anders.
Das ist ja auch, darf ja jeder auch. Wie gesagt, ich glaube, meine Kinder würden das auch anders sehen. Aber bei mir und meiner Frau kam es halt nicht wirklich gut an. Also muss man einfach sagen. Aber das, wie gesagt, das ist eine persönliche Sache. Und ich verstehe auch die Leute, die das mögen. Ne, das ist jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, oh, alle raus, die den Mlem mögen. Nee, das sicher nicht. Phil G. Quatsch. Den Gast kann ich nicht rausschmeißen.
Spieler, die Heckmeck mögen, mögen auch das. Und Alf hat es auch geliked. Da sind Katzen drin.
Ja. Genau, genau. Es ist ja auch ein Spiel von Rainer Knietzer, was mich aber wirklich da interessieren würde, dass wie viel das Spiel ist es? Gefühlt das 863. Aber
wahrscheinlich.
Also es ist wirklich irgendwas in den 700ern, würde ich sagen.
700,
ja, also,
aber die genaue Zahl hätte ich gern.
Ich sag mal, eine Rainer Knizia-Anthologie in einem Podcast zu besprechen, würde deutlich länger dauern als eine von Matthias Wigge. Und von dem ist nämlich bisher nur ein Spiel überliefert, nämlich Arche Nova. Und Rainer Knizia ist ja schon über die 700, glaube ich. Der hat ja immer so 50 Schubladen in seinem Büro, wo er Spieleideen sammelt. Und er bringt ja jedes Jahr so viele Spiele auf den Markt, da kommst du ja kaum hinterher. Und das ist jetzt bei Rebel Studios erschienen und im Vertrieb von Asmodee.
Asmodee, genau.
Ach so, noch zu der Matte. Ich finde die Matte super.
Ja, schick finde ich die auch. Ich finde es nur, die, weißt du, so ein Spiel überdauert ja auch durchaus den Lebenszyklus des Spielers.
Ja,
möglicherweise.
Das stimmt. Ja.
Und wenn sowas mal auf dem Müll landet, wenn ich mir vorstelle, wie viele Neoprenmatten ich in Spielen habe und fairerweise auch teilweise schon einfach zusätzlich gekauft habe, dann ist das ökologisch natürlich irgendwie eine Katastrophe, wenn da überall so Gummi wie im Müll landet. Aber ja, das, Gott, das Fass braucht man jetzt nicht aufmachen.
Nee, das stimmt. Aber hast recht auf jeden Fall.
Cool aussehen tut dir und es macht auch Spaß, diese auszurollen und sagen, hey, los geht's.
Ja, genau. Das
würfeln, zack. Ja.
So wie bei Challenge, du hast die ganz vielen kleinen. Ne?
Super. Love it, aber ja.
Genau. So, ja, dann kommen wir jetzt zum letzten und dritten von Phil.
Ja, und das ist ein Kickstarter gewesen. Ich glaube auch, also etwas bekannter. Es ist von Mindclash Games. Es wurde beworben als ein leichteres Mindclash Game. Sieht klasse aus. Das Artwork ist echt super schön und das Thema ist auch super schön. Interessant. Was tun wir da? Wir haben alle, also wir sind Teil eines Hexenzirkels oder haben unsere eigene Hexen. Clans oder Zirkel und wir sollen um Punkte spielen, um dann quasi die Septima, die Großhexe, eben zu beerben. Und das tun wir in einer relativ schönen Art und Weise an der Stelle. Also es ist ein Spiel, was sehr interaktiv ist, was positiv interaktiv ist. Das möchte ich auch nochmal betonen. Über die Idee finde ich ganz cool, dass eben jeder spielt eben, hat denselben Satz an Karten und man sucht sich gleichzeitig die Aktionskarte aus. Und wenn die anderen Mitspieler eben auch dieselbe Karte eben rauslegt, dann kann man da, bekommt man noch einen zusätzlichen Bonus. Und was machen wir da? Wir sammeln natürlich Ressourcen, wandeln die um Tränke zu brauen, um dann auch noch anderen Hexen und Hexern aus der Patsche zu helfen. Aber je häufiger wir das machen, desto mehr richtet sich der Blick der Hexenjäger auf uns und die verfolgen uns dann auch auf dem Spielbrett etc. Und ja, es hört sich sehr thematisch an. Ich habe es wirklich lieben wollen, aber dieses Spiel hat mich sehr enttäuscht. Es war gar nicht so kompliziert und dann irgendwie total kompliziert. Es hat viele, viele Regelkleinigkeiten drin, die gepackt in einem Regelwerk, in dem ich echt Schwierigkeiten hatte, nachzulesen und nachzuprüfen, ob ich das jetzt richtig spiele. Ich musste es dann tatsächlich ein paar Mal wieder lesen und ganze Abschnitte nochmal lesen. Es fühlte sich teilweise äußerst repetitiv und belanglos an, in dem, was man tut. Und obwohl es klasse ausschaut, obwohl man sich so stark drauf gefreut hat, habe ich das nach dem zweiten Spiel sofort weitergegeben, beziehungsweise sofort weiterverkauft. Das ist einfach nicht an mich gegangen und ich fand es extrem schade, weil man da, also weil ich zumindest mal da sehr hohe Erwartungen drin hatte. Genau. Hat es jemand von euch gespielt?
Also ich, nein. Aber ich fand es auch nie ansprechend, das muss ich halt sagen. Also mir hat das Artwork nicht zugesagt und das, was dabei war. Also nicht so im Vergleich zu den Titeln, die ich sonst von Mindclash und so kenne. Und deswegen war ich irgendwie ja, nee, gar nicht da drauf, dass ich das jemals spielen möchte. Deswegen, vielleicht spiele ich es ja doch irgendwann mal irgendwo mit, aber ich werde es mir definitiv nicht holen.
Ja, never judge a book by its cover. Ich habe schon extrem schöne Spiele gesehen, die mir dann gar nicht gefallen haben. Ich habe schon sehr hässliche Spiele gespielt, die mir dann sehr gut gefallen haben. Mindclash fand ich jetzt ein sehr schönes Spiel und es hat mir gar nicht gefallen. Und ich habe es tatsächlich 3-mal gespielt und nach dem 3. Mal entschieden, das reicht jetzt dann auch. Und ich kann das an ein paar Dingen festmachen. Also ich fand das, was wir da gemacht haben, war überhaupt nicht komplex, sondern eher kompliziert. Das habe ich, oder kann ich dir nicht mehr zustimmen, Phil. Du hast das eben sehr schön auf den Punkt gebracht. Es war umständlich, es war fuddelig. Und was ich tatsächlich sehr, sehr anstrengend oder sehr, sehr nervig fand, du hast relativ viele Entscheidungen im Spiel, die irgendwie so ein Stück weit nahe liegen. Und eine Entscheidung davon ist, am Anfang der Runde wandert irgendwie die Tageszeit weiter und dann scheint die Sonne halt auf ein bestimmtes Kraut und dann läufst du halt auf dieser Wiese lang und sammelst genau dieses Kraut ein, im Idealfall. Weil du das machst, bekommst du dann Ressourcen, die du einsetzen kannst, um Tränke zu brauen, um Patienten zu heilen. Du wirst dich auch nicht in Richtung der Hexer bewegen, Hexenjäger bewegen, die dich fangen wollen, sondern eher weg von ihnen, günstigerweise in Richtung der Stadt, wo die Kliniken sind, in denen die Patienten lagern oder liegen. Also ist irgendwie relativ naheliegend, was man dann da macht. Dann, du hast es eben gesagt, spiele ich Handkarten aus und wenn ich Glück habe, spielt jemand anderes die Aktion auch aus. Ich kann das vorher auch absprechen und sagen, hey, ich würde jetzt mal das machen. Da kann ich natürlich ein bisschen Trash-Talk machen und dann vielleicht auch mal jemanden reinlegen und sagen, hey, ich spiele das aus und dann mache ich was ganz anderes. Das kann natürlich schon auch sein. Gleichzeitig liegt da auch die Septima, die Oberhexe und die, da ist völlig klar, welche Aktion sie wählt oder welches Symbol sie zeigt. Und wenn ich das dann gut gebrauchen kann, dann mache ich halt eben das. Dann kriege ich auch nochmal eine Bonusaktion. Und dann habe ich noch so zwei Leisten, auf denen ich langlaufe. Da ist irgendwie auch klar, was ich machen will. Also irgendwie ist das Spiel relativ geradlinig. Ich finde nicht, dass man viele spannende Entscheidungen trifft, sondern man arbeitet das irgendwie so weg, was man halt da zu erledigen hat. Die Entscheidungen, die man trifft, sind so, ja, spiele ich jetzt diese Karte oder jene Karte und mache ich jetzt diesen Trank oder jenen Trank. Aber eigentlich ist es ein bisschen egal. Und dann positioniere ich im Laufe des Zugs meine Hexe und nehme an einer Verlosung teil, nämlich an der Verbannung der Hexen. Und dann wird aus einem Beutel werden dann eben verschiedene Miepel gezogen und entweder meine Miepel oder die meiner Mitspieler. Und je nachdem, wer eine Mehrheit hat in dieser entsprechenden Kategorie, hat dann die Runde gewonnen und bekommt einen Bonus. Möglicherweise hast du aber auch viele Wutbürger, so heißen die, glaube ich, wirklich, gezogen. Und wenn das der Fall ist, dann verlierst du unter Umständen eine deiner Hexen von deinem Tableau, die du vorher eingesammelt hast. Und das ist ein Element in diesem Spiel, das mich komplett schockiert hat und wo ich wirklich sage, das Spiel ist an der Stelle, hat es wirklich einen Fehler in der Spielmechanik und es ist an der Stelle redaktionell auch nicht gut aufgehoben worden. Denn du brauchst Hexen, um deine Spielendebedingungen zu erfüllen. Du kannst maximal 4 Hexen haben und kannst eben bis zu 4 Spielendebedingungen erfüllen. Und wenn du nur 3 Hexen hast, dann kannst du eben auch nur 3 Spielendebedingungen erfüllen. Und deswegen ist es sehr ärgerlich, wenn du auf deine Spielendebedingungen hinspielst und dir dann eine Verlosung das kaputt macht und dir eine deiner wertvollen Hexen klaut. Und das habe ich eben ein paar Mal erlebt, auch in einer Partie. Und das hat mich dann abgeschreckt. Und deswegen hatte ich da keine Freude mehr.
Nachvollziehbar. Ich fand es schwierig. Ich fand es generell schwierig, das Spiel, weil es ist genauso wie du sagst, diese teilweise Mechaniken, die da aneinander, also die den Spielspaß dann teilweise gedrückt haben und das hat sich alles so nach Abarbeiten angefühlt. Es gibt dann noch verschiedene Leisten nebendran, die man noch hochwandern muss als Modul. Also muss tatsächlich, wenn du es nicht machst, kannst du es auch wiederum vergessen. Also wenn andere Leute da wegrennen, dann bist du dann auch benachteiligt. Und das hat sich dann alles nicht so fresh angefühlt.
Entschuldigung, ja, zumal ich so starke Glückskomponenten in einem Eurogame und einem Strategiespiel überhaupt nicht gerne mag, weil du kannst spielen so gut du willst, wenn du Pech hast, kannst du halt trotzdem verlieren. Wenn das ein reines Glücksspiel ist, prima, kann ich da gut mit leben, aber wenn ich da halt 3 Stunden in so einem Spiel spiele, zu dritt oder zu viert, und dann aufgrund einer Verlosung dann wieder verliere, dann ist das einfach irgendwie unrund und dann gefällt mir das überhaupt nicht. Und ich habe dann auch nach der 3. Partie das Gefühl gehabt, ich habe jetzt alles gesehen, also eigentlich hatte ich das schon nach der 2. Partie, ich habe jetzt alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat. Da kommt jetzt nichts Neues mehr. Ich kann jetzt hier nicht großartig neue Strategien ausprobieren oder ich kann jetzt hier nochmal irgendwie in eine andere Richtung spielen oder mal einen anderen Schwerpunkt setzen oder so. Nö, ich habe eigentlich in allen drei Partien mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Vielleicht habe ich ein paar Fehler vermieden aus der ersten Partie, ein paar Dinge habe ich vielleicht verändert. Aber so das, die Grundanlage des Spiels, da war eigentlich nach zwei Partien soweit alles durch. Und ich hatte in zwei dieser drei Partien echt gut gespielt, habe auch wirklich meine Spielendebedingungen gut erfüllt und musste dann durch dusselige Verlosungen zu viele meiner Hexen abgeben. Und das sind dann eben so Elemente, die mir dann das Spiel komplett verleidet haben. Und deswegen war nach der dritten Partie für mich auch Schicht. Und ich habe mich eigentlich schon geärgert, dass ich die dritte noch mache. Wir haben es auch bei uns im Broadcast besprochen, der Stefan Hanf und ich, und haben das auch gebührend bewertet und war bei uns beiden eher auch ein Flop beziehungsweise Verriss. Und ich kann dir da sehr zustimmen. Das Spiel ist eine große, große Enttäuschung.
Leider.
Ja, das habe ich auch öfters mal gelesen. Also bei anderen Rezensionen.
Der Autor war so stolz. Ich habe den in Essen auf der Messe getroffen, Robin Hegedüs, und der hat dann bei der Neuheitenschau neben der Vitrine gestanden, wo sein Spiel aufgebaut war, war stolz wie Bolle, hat sich total gefreut, das da zu sehen, aufgebaut, das kommt jetzt bald, das wird jetzt ausgeliefert. Dann habe ich ihn gefragt, was das Spiel so macht und was so Besonderes ist, und dann hat er so mit ganz leuchtenden Augen davon geschwärmt, und dann habe ich natürlich Lust bekommen, das Spiel zu spielen. Und als wir es dann zum ersten Mal auf dem Tisch hatten, konnten wir es kaum glauben, haben dann noch dreimal in der Anleitung nachgelesen, ob wir das richtig verstanden haben. Und ja, also an der Stelle große Enttäuschung von Robin Hegedüs, Septima bei Skellig Games im Deutschen, bei Mindclash Games im Original.
Ja, und da sind wir schon am Ende unserer kleinen Flop-Odyssee des Jahres.
Floppy-See.
Die Floppy-See. Ja, nee, es gehört auch bei, also wir sind ja Vielspieler und es gehört ja auch dazu, dass man halt auch viel sehen und kann auch nicht alles so gefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass es doch auch Liebhaber dieser Spiele, die wir heute benannt haben, da draußen eben gibt. Ich meine, da haben wir jetzt auch vorhin beim Lem wieder gemerkt, dass es der eine nicht so toll fand, aber andere wiederum doch. Und das macht ja das Brettspiel an der Stelle auch aus. Und
oder Wonderlands War.
Ja, es macht das Brettspiel ja aus. Daher ist das natürlich etwas, was immer subjektiv an der Stelle ist. Und das sollte man dann auch im Hinterkopf behalten. Frederik, ich sag dir schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute besucht hast und mit uns das Thema heute so durchgesprochen hast. Macht total Spaß oder hat total Spaß gemacht. Macht auch total Spaß, dir zuzuhören und in deinem Podcast. Und da an der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Du hast ja auch jetzt bald deine 200. Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du da uns heute beehrt hast und dir die Zeit genommen hast. Das freut mich und uns sehr.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht mit euch, auch wenn wir über die ungeliebteren Spiele gesprochen haben. Es ist ja oft eher nicht so die Frage, was sind die Spiele, sondern wer sind die Menschen, mit denen wir sie spielen. Und da kann man ja trotzdem eine gute Zeit haben, selbst wenn das Spiel vielleicht nicht so überzeugt. Und ich hatte auf jeden Fall mit euch eine gute Zeit und sag ganz lieben Dank für die Einladung an euch.
Ja, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, dass du dabei warst und vielleicht dann das nächste Mal dann die Top-Spiele anstatt die Flop-Spiele.
Sehr gerne.
Da fallen mir dann auch mehr ein, muss ich sagen.
Das wird eine lange Folge.
Ja, wahrscheinlich. Vor allem, wenn ich dann darüber erzähle, ne? In dem Moment, wenn mir ein Spiel ja gefällt, dann weißt du ja, dann gehe ich drinnen auf. Aber ja, auf jeden Fall danke, dass du da warst und auch danke an die Zuhörer und an dich, Phil. War super, wie jedes Mal. Und ja, dann wollte ich noch sagen, genau, dass wir erstmal eine kurze Sommerpause einlegen, weil ich jetzt erstmal in den Urlaub düse. Und dementsprechend könnte es sich dann um 1-2 Wochen die nächste Folge dann nach dieser hier verzögern. Aber danach geht's dann wieder frisch weiter, würde ich sagen. Deswegen dann würde ich mich verabschieden.
Und ich glaube, der Broadcast macht ja keinen Sommerurlaub, wie ich gehört habe. Dementsprechend auch da mal gern reinhören, nicht wahr?
Gerne. Also ich mache schon Sommerurlaub, aber der Broadcast halt nicht. Das wird dann alles schön vorher aufgenommen und dann entsprechend veröffentlicht. Und ja, wenn ihr als Hörerin oder Hörer mal Lust habt, bei mir reinzuhören, natürlich nur in der Sommerpause. Ansonsten hört ihr hier schön wieder rein oder hört künftig beides oder so. Da freue ich mich natürlich.
Lohnt sich auf jeden Fall. Bei beiden.
Lohnt sich. Sehr schön. Dann habt einen schönen Sommer.
Ja.
Ich sag Servus und bis bald.
Bis dann. Tschö.
Ciao, ciao.